Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es ist einfach genial. Und deswegen sind sie auch wieder an Bord und präsentieren heute als Werbepartner unsere 61. Episode. Wir sprechen von AG1 Athletic Greens Fizi. Was ist es?
Deine neue, verbesserte Nährstoffroutine, die du am Morgen, am besten auf nüchternem Magen, mit ein bisschen Wasser in deinem schönen Shaker anrührst und dir den wunderbaren grünen Smoothie schmecken lässt. Ich meine, wir sind immer noch bei 75 essentiellen Nährstoffen, Mineralien, Vitamine. Habe ich irgendwas vergessen?
Alles ist drin und wie du immer so schön sagst, egal wie du dich ernährst, Keto, Paleo, Vegan,
richtig,
alles überhaupt kein Problem, es gibt keine Konflikte und Proportion unter einem Gramm Zucker.
Also auch Diät.
Also wenn du im Winter zunimmst, liegt es nicht an AG1.
Und wenn du gesund bleibst im Winter, kann es an AG1 liegen.
Richtig, weil AG1 dein Immunsystem unterstützen kann, es kann dich bei der Regeneration unterstützen, bei eigentlich allem, was gut
ist. Bei allem, ja, das Lustige ist ja, ne, es kommt oben was sehr, sehr Gutes rein, sprich 75 Vitamine, Nährstoffe und Mineralien. Und dein Lieblingsthema, die Darmgesundheit, es kommt auch sehr gut unten wieder raus.
So genau wollte ich es nicht wissen, aber du hast vollkommen recht. Ja,
wie komme ich an dieses Zaubermittel?
Du kannst natürlich hier über unser Starterpaket auf www.athleticgreens.com/vatasia unser Starterpaket bestellen. Mhm. Und zwar ist da drin, das weißt du ganz genau.
Wir haben mal wieder die 5 Travel Packs, die richtig, du wunderbar mit zu Reisen nehmen kannst. Natürlich hast du das wunderbare Terrakotta-Gefäß, was ich mittlerweile auch habe. Und natürlich gerade jetzt im Winter, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die Sonne in einem kleinen Fläschchen Öl. Ein Jahresvorrat Vitamin D3.
Das ist richtig. Also, und wie immer natürlich, du kannst es ausprobieren, risikofrei.
Geld-Zurück-Garantie.
Genau, wenn du sagst, ist nicht mein Fall, warum auch immer, ich kann mir keinen Grund vorstellen, aber wenn du einen findest, kannst du es zurückschicken, Geld-Zurück-Garantie und bekommst es frei Haus geliefert. Also du brauchst keinen Schritt vor die Tür machen.
Und welches Datum wäre besser als der Jahresanfang, um damit zu starten? Um gesund in das Jahr 22. Deine Ziele sind wahrscheinlich hochgesteckt. AG1 kann dir dabei helfen.
Das ist richtig. Also, wenn ihr mögt, wenn ihr es ausprobieren wollt, geht auf www.athleticgreens.com/vatasia und probiert es einfach aus. Weiter geht's.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
Hallo und Blödsinn, Fizi. Du bist dran.
Ich bin dran. Hallo und herzlich willkommen. Warum bin ich dran? Weil wir heute nicht in unserem gewohnten Studio sind, sprich beim Jupp zu Hause, sondern wir sind heute in, darf man sagen, meinem Studio. Der Raum ist ungefähr gleich groß. Wir sind heute in meinem Keller. Warum? Ich darf immer noch kein Auto fahren und deswegen kam ich schlecht zu dir. Und ich darf heute begrüßen mein Gegenüber aus dem Vatasia-Lazarett. Mein Gott, sind wir beide angeschossen dieses Jahr. Dem hoffentlich bald Skifahrer, wenn der Rücken mitspielt, da kommen wir gleich zu, dem hoffentlich bald Podiumskandidaten im GCC-Rennen. Welches Rennen das sein wird, kommen wir vielleicht auch nachher zu. So viel Cliffhanger heute auf einmal.
Wahnsinn.
Mir gegenüber frohes Neues, Jupp Ehm.
Frohes Neues, Hizi. Danke für die liebe Begrüßung und für das 4-Gänge-Menü, was ich hier aufgesund bekommen habe. Ja, bleibt garantiert nichts über. Und ja, vor mir darf ich begrüßen das Isopulver in meiner Getränkeflasche, den Schlauch in meinem Mantel, die Schraube an meiner Sattelstütze. Fizi, frohes Neues.
Vielen Dank.
Und grüß dich in deinem eigenen, in Anführungszeichen, Studio.
In meinem Keller, in meinem, wie nennt man das bei
Rumpelkammer nennt man das
Pain nochmal. Cave hinter mir, hast du es gesehen hier? Guck mal, hier, Fernseher, Laptop, Fahrrad, Rolle.
Ja, ich sehe da noch so.
Meine neuen Schuhe.
Ja, kennt ihr das noch? Diese Bausteine, die es früher gab als Stereoanlage mit so großen Boxen.
Ja, das, hieß die Bausatz oder wie hieß die?
Bausteine.
Bausteine, ja. Ja. Das ist von meinem Papa, die Anlage. Die ist
ja,
cool.
So sieht's aus.
Die ist richtig cool. Die hatte ich schon mal bei Rad am Ring dabei.
Ja, die ist gut. Das hat Chris auch immer vor den Leuten erzählt, ne? Die hat mal 6.000 Mark gekostet. Die ist richtig gut. Die mittlerweile 10-mal überholt wurde von irgendwelchen kleinen Bluetooth-Lautsprechern. Dann lass mal einfach mal draufstehen. Aber so ist das, ja.
Das ist ja die Anlage, ja, die ist aber tatsächlich nicht angeschlossen, glaube ich. Die steht da einfach nur, weil sie da steht.
Und man schmeißt sie auch nicht weg, weil sie vom Vater ist.
Ja, das definitiv. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das hier hört. Papa, ich habe deine Anlage noch. ja, was haben wir noch hier? Meine Fahrradklamotten hier?
Ja, zu meiner Linken. Wir haben sehr viel hier, ne?
Sehr. Mein Buschkraft-Rucksack.
In der Tat.
Und meine Survival-Ecke.
Und was ist hinter mir in dem eingebauten Wandschrank?
Boah, gute Frage. Guck mal rein. Kram. Ich glaube, Parkett, Farbe, oh Gott.
Ach du Scheiße.
Das, was du so hältst, ja. Guck mal, meine Fahrradtasche, ein paar Schuhe von mir.
Das, was andere Leute in Container tun.
Ja.
Tust du.
Man könnte mir sagen, guck mal, ich hatte meine DJ-Karriere, wie du da oben siehst.
DJ-Tech, ja.
Wahnsinn. Ja, gut, Sporttaschen brauchst du. Guck dir mal an, Kinderspielzeug, ja klar, was soll ich damit machen?
Ausmisten.
Nee. Die behältst du bei, es ist, ja.
Aber wir sind uns ja nicht oft einig, aber diesmal können wir beide nicht mehr gehen, ne? Dieser scheiß Hexenschuss, den ich ja von der letzten Aufnahme, ja, ich hatte ja gestern Physio da und sie sagte, man kann es nicht so hundertprozentig diagnostizieren. Man kann, also sie geht schon ganz klar in die Richtung, dass es ein Hexenschuss ist.
Wärme soll da helfen.
Ja. Spielst du auf irgendwas an?
Nee. Ach. Kannst ja gleich erzählen, dass du dich Scheiße. Mit einer Wärmebehandlung
ja, das war ja letztes Mal 10 Minuten, bevor du zur Aufnahme kamst, hatte ich mir das beim Absetzen eines schweren Korbes zugezogen. Und seitdem laboriere ich da dran und das hat echt die ersten 4-5 Tage höllisch wehgetan. Also das war das erste Mal, dass ich überhaupt sowas hatte, sonst hatte ich nie Probleme. Ich kannte nie Rückenprobleme. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich noch nie habe, wo ich gar nicht nachvollziehen kann, was es ist. Zum Beispiel Sodbrennen hatte ich noch nie. Könnte ich dir auch gar nicht sagen, wie es sich anfühlt.
Zweimal im Leben, also wenn du es hast, weißt du genau, warum diese Remi räumt den Magen auf, immer Werbung mit so Eukalyptus machen oder mit so etwas Frischerem, weil du genau das haben willst. Hatte ich zweimal im Leben, ist wie Migräne, hatte ich auch zweimal im Leben, willst du einfach nicht haben.
Okay, naja, auf jeden Fall, der Rücken ist auf dem Weg der Besserung. Ich hoffe, dass es keinen Strich durch die Rechnung für den Skiurlaub macht, aber
Du hast eine Sitzheizung im Auto.
Ja.
Das ist ja, Wärme soll da helfen. Und erzähl doch mal kurz, was du gemacht hast, komm.
Ja, da ich ja gar nicht wusste, was es ist, wie man da vorgeht, hatte ich dann, mein bester Kumpel hat ein Abo beim Hexenschuss.
Ja,
und
ist der Profi, was das angeht.
Der ist Profi und den hatte ich dann direkt kontaktiert und sage, hier, hör mal, was macht man denn da am besten? Und er sagt, ja, pass auf, ich habe Spritzentablett, alles ausprobiert, es hilft nichts, außer Bewegung und Wärme.
Also Bewegung willst du ja eigentlich gar nicht machen, weil es wehtut.
Ja, musst du aber und es hilft auch. Also gehen und stehen ist besser und sind nicht so viel Schmerzen, als wenn du sitzt.
Willst du stehen? Wir können hier einen Stehtisch
bauen. Nee, es geht mittlerweile. Ich sitze ja jetzt recht aufrecht und mache auch Übung. Und er sagt halt Wärme. Und du weißt, ich bin ja so ein Typ, der sehr extrem immer in allem ist. Also ob es jetzt irgendwie Radfahren ist, dann auch extrem und einseitig, also ohne Stretching und ohne Übungen, ne, etc. Keine Stabi-Übung, nix. Dann nur Radfahren. Und
ich
bin dann immer so ein bisschen auch wie hier mit unseren Aufnahmen und Studio und wo du am Anfang meinst, ach, das reicht ein Headset mit dem Handy, das passt schon. Ich bin da immer sehr extrem und so war ich auch bei der Wärmebehandlung sehr extrem und da habe dann eine Wärmflasche mit halt kochendem Wasser aufgefüllt. Und mir die dann halt auf den Rücken, also unterer Rücken hin,
dem Steiß.
Gelegt. Genau, habe ich mir die da draufgelegt. Und ja, die Wärme kam an, ging gut, auch gut rein, ja. Der Rücken tat ja eh höllisch weh. Und so konnte ich das auch nicht so ganz so lokalisieren. Und am nächsten Tag ist mir dann aufgefallen, und meiner Frau hin, von hinten, als sie mich gesehen hat, dass ich am Rücken Verbrennungen und Brandblasen habe.
Das muss man schaffen.
Und die, ja, die hat auch nur beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat dann eine Nadel geholt, hat mir dann die Brandblase aufgestochen.
Schön Salbe drauf. Und
ja, das, meinte auch, die kann man auch nicht alleine lassen. Aber ja, und gestern war danach Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag haben wir. Mhm. Nach 6 Tagen dann war dann die Physio da. Und hat mich dann bearbeitet und hatte mich dann noch gefragt, was hast du denn da am Rücken gemacht? Also da waren noch die, die roten Stellen von der Verbrennung sind noch vorhanden. Ja, kann ich auch gleich mal zeigen.
Und jetzt Salbe drauf und
Nee, also Wärme bin ich jetzt etwas vorsichtiger geworden. Mhm. Also Sitzheizung schon noch, aber damit holst du ja keine Verbrennung mehr. Aber sie hat mich dann gestern noch mal gerichtet, weil dann auch irgendwie alles verhärtet war. Mhm. Ne? Ich habe mich selber vorm Spiegel gesehen, habe schon gesehen, dass ich krumm bin, weil du innerhalb von 3-4 Tagen dann so eine Schonhaltung einnimmst und die kriegst du nicht mehr raus und dann verzieht sich irgendwie der ganze Körper.
Ja, ich darf ja hoffentlich nächste Woche wieder normal laufen. Erste vom Physio kommt, ja, muss eine Gehschule machen. Ich ne, was? Meinst du, ja, gut, du bist jetzt so und so lang gehumpelt, ne? Also du musst halt diese Schonhaltung
rauskriegen,
raustrainieren wirklich, weil das geht sehr, sehr schnell.
Das geht wirklich ratzfatz. Also ich hatte ja mal einen Arm gebrochen, wie schnell diese Muskeln weg sind, ne? 6 Wochen Gips, Gips ab und dein ganzer Arm ist genauso breit wie dein Handgelenk, ne?
Ja.
Das ist unvorstellbar.
Da bin ich aber noch, also bei einer Beinbeobachtung, da hat sich noch nicht, also optisch sehe ich noch keinen Unterschied. Aber ich achte halt auch jetzt jeden Tag, beim Gips ist ja Gips drum, da siehst du es nicht.
Mhm.
So, wenn du jeden Tag, gleich wenn du dicker oder dünner wirst, wenn du es jeden Tag siehst, siehst du es selber ja nicht mehr.
Ja.
Deswegen, wann geht's Freitag jetzt los?
Freitag geht's los. Also wenn wir aufnehmen, wenn wir es ausstrahlen, ist ja quasi schon Samstag. Da bin ich quasi am Rückweg.
Da hast du eine Woche Skifahren. Bist du der richtige Skifahrer? Machst du hier so radsportspezifisch Langlauf?
Nee, oder? Ja, das ist ja immer ganz modern. Wenn man macht Langlauf.
Ich will es unbedingt mal machen.
Ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber worauf ich auch Bock hätte.
Auf Après-Ski.
Ja, auch. Aber ich fahre halt normal Abfahrtski, alpin. Ich würde aber auch gerne mal so die Skitouren, wo du dir die Felle unter die Ski schnallst.
Ja, und also
hinten,
du läufst quasi selber hoch.
Ausklickst und dann hast du, weil du ja berghoch läufst, hast du hinten nochmal so einen Absatz quasi dann drin, dass du gut auftreten kannst und läufst quasi, normalerweise der Tourenskier läuft ja ganz früh morgens los, dass er zum Sonnenaufgang oben am Berg ankommt. Genießt dann kurz den Sonnenaufgang und dann machst du halt die Talabfahrt wieder runter und gehst zur Arbeit.
Okay, ja, aber das ist
so der guten Morgensport.
Eigentlich eine schöne, noch, ja doch, hört sich schön an. Skifahren, ich bin raus, ich war glaube ich mit 12 das letzte Mal Skifahren und meine Frau will unbedingt noch mal Skifahren und ich sage, wenn, dann mache ich Langlauf.
Ja, Langlauf ist glaube ich auch mal ganz, ganz cool, so als Ausdauersport, ne? Aber für mich ist halt Skifahren auch einfach Fun.
Mich reizt, ich glaube schon, dass das Spaß macht, mich reizt es überhaupt nicht mehr. Also mich schockt es, ich hasse langes Autofahren, dann finde ich, es kostet ein Schweinegeld, also es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, bis du auf der Piste stehst, musst du ohne Ende Kohle ausgeben.
Ja, ist richtig.
So, selbst wenn du die Skier leihst und sag mal, die Kosten minimierst, du brauchst Skianzug?
Du sagst es, es ist wie beim Radfahren, ne?
Mhm.
Du hast die Skier, das sind deine Laufräder, ne? Du hast einen Skianzug, ne? Das ist Helm,
Handschuhe,
Trikot,
Unterwäsche,
alles.
Und das im Idealfall, wenn du eine Woche bist, du willst ja nicht eine Woche lang, also es ist auch anstrengend, du willst ja nicht eine Woche lang das gleiche Unterhemd voll schwitzen. Wahrscheinlich auch eine Zweit-Dritt-Kombi, Thema
ja,
Waschen
klar.
Und so.
Ja.
Und dann denke ich mir mal so, dafür, dass ich das einmal im Jahr eine Woche mache,
Ist es schon verdammt viel Geld, ja.
Das ist, deswegen ist der Reiz, aber.
Der Skipass kostet halt mal, glaube ich, bei uns ist er noch relativ günstig, aber
sagen,
bei
du hinfährst? Ach, du bist ja schon quasi, wenn wir ausstrahlen, bist du ja schon zurück. Nicht, dass die ganzen Fans dir auflauern.
wir fahren an Katschberg oder sind am Katschberg, Österreich.
Schön, ja.
Katschberg-Tunnel kennt vielleicht der ein oder andere, der.
Wie viel Kilometer Piste? Sagt man doch immer so, oder?
Ja, genau. Das sind, glaube ich, 70 Kilometer, Pistenkilometer haben die. Das ist wenig.
Wenig?
Ja, es gibt natürlich noch kleinere, aber wir haben halt da eine Hütte, die direkt an der Piste ist. Also direkt. Nicht so, was du sonst so verkauft, Chris. Wir waren jetzt vor drei Jahren, glaube ich, im Zillertal, weil wir auch mal was anderes sehen wollten. Mhm. Da hast du ohne Ende Pistenkilometer. Da schaffst du es auch an einem Tag. Da musst du ganz früh los und immer richtig runterballern. Dann kannst du quasi zickzack das ganze Tal abfahren bis hinten zu der Hauptstraße, Bundesstraße, wo es dahin geht. Oder was? Bitte?
Setz dich da in den Bus
und dann zurück. Dann?
Okay.
Das ist quasi zickzack, du fährst runter, sag ich mal immer rechts runter, nimmst den nächsten Lift, fährst hoch, fährst wieder schräg rechts runter die Piste und so lang kannst du das machen. Und ich glaube, unten die Bundesstraße bis dahin, bis zum Ende vom Skigebiet, wo es geht, ist glaube ich 15 Kilometer. Also fährst du mit zickzack natürlich wesentlich mehr Kilometer und das schaffst du, wenn du dranbleibst, schaffst du es am Tag.
Nimmst du den Wahoo mit?
Nehme ich mit, ja.
Da will ich mal, also würde mich mal interessieren, was du so am Tag an Kilometer machst.
Ja.
Natürlich auch, was du für Geschwindigkeiten draufkriegst. Würde mich mal interessieren. Zieh mal einen Pulscode an.
Ich ziehe einen Pulscode an.
Einfach mal
und Körperkerntemperatur ist wahrscheinlich auch wichtig.
Ja, aber ich denke, das wird halt, also würde dich ja wahrscheinlich interessieren, aber mich würde es irgendwo, ja, ich glaube, du bist ja relativ eingepackt, winddicht und du wirst, glaube ich, wieder. Wenn es jetzt zu warm wird, machst du einfach auf. Ich glaube, ist der Thermoregulatorik so ein Thema?
Man wird, also dir wird schon warm. Also
glaube ich schon,
Talabfahrt da, also was heißt so richtig Tal ist das auch nicht, das geht glaube ich auf 1000 Meter, von 2000 auf 1000 runter, ist 6 Kilometer.
Okay.
Das heißt, du kannst 6 Kilometer am Stück fahren.
Wie lang fährt man denn so für mich als Laie so? Vom Bauch her, klar, eine fährt schneller, andere langsamer, aber so einfach.
Ja,
sind das eher 5 Minuten oder sind das eher eine Stunde?
Nee, eine Stunde nicht. Also du kannst mal rechnen, was fährst du, kannst du ungefähr rechnen, mit dem Fahrrad fährst du 30 km/h. Dann bist du ja 5 Kilometer, was fährt man da ungefähr, oder fährst etwas schneller, fährst zwischen 30 und 40 bis ungefähr 10 Minuten unterwegs, sag ich mal.
Also Geschwindigkeiten 30 Ski ist realistisch.
Ja, also auch noch schneller. Ich hatte schon mal einen Garmin damals dabei, als ich noch kein Wahoo hatte, hatte ich meinen Garmin mit und dann ging es halt drum, wir waren mit einer Clique da, wo Mädels und Jungs, und da ging es natürlich hier die Border und die Skiläufer und das ist besser, das ist schneller, das ist cooler.
Gibt's diese kurzen Skier noch? Diese Bigfoot oder wie?
Ja, die gibt es noch für Anfänger. Ja.
Ich dachte, das sind die coolen.
Nee, das ist für Anfänger. Ah, okay. Ohne Stöcke. Mhm. Und da war also der Philipp mit dem, der auch wieder mitkommt, hier mein Downhiller, der mittlerweile auch Rennrad fährt, sehr viel
wohl. Und Rolle auch.
Rolle? Hat er, ja.
Der, ich meine, ja, ich hätte mal.
Genau, gesehen, er hat eine bei mir abgeholt.
Ah.
Und der hatte sich dann mit mir hingestellt. Da hatten wir halt eine rote Piste und dann gewartet, bis mehr oder weniger alle von der Piste sind, ganz zum Schluss. Und dann einfach laufen lassen, so schnell wie es geht. Und er ist dann mit dem Board, wenn ich mich recht erinnere, auf 72 km/h gekommen. Und ich bin mit Skiern auf 85 gekommen.
Boah.
Und ist aber logisch, weil er kann sich halt nicht kleiner machen. Er steht seitlich. Und ob er gerade hoch steht
oder den Arsch rausstreckt
oder geduckt ist, die Seitenangriffsflächen ist die gleiche. Aber wenn du halt als Skifahrer stehst natürlich gerade, also wenn du jetzt quasi beide aufrecht fahren, dann wäre er wahrscheinlich was schneller, weil er von der Seite natürlich schmaler ist, als wenn ich mit einem breiten Körper vorne stehe. Aber ich kann mich natürlich ducken.
Sagt mir Westenteile, jupp, breiten Körper.
Aber ich kann mich natürlich ducken, wie du es vielleicht von Abfahrten so
ist aus dem Fernsehen kennst. Ist so wie auf dem Pott. Also im Idealfall
genau,
ist es so wie
auf dem Pott. Genau, du hast dann mehr oder weniger fast die Schulter auf den Knien, bist komplett eingeknickt, die Stöcke nach hinten und dann.
Hast du auch so ergonomisch geformte Stöcke, die hinter deinem Körper verschwinden?
Nee.
Schade.
Die habe ich nicht. Meine sind von K2.
Okay.
Hatte ich damals Inliner von.
Ja klar, K2 Fetti. Hieß er.
Die machen aber auch Ski.
Lass uns mal Marken durchgehen. Salomon ist ein Ding.
Salomon.
Im Skifahren, oder?
Rossignol.
Was ist mit Reusch? Handschuhe?
Reusch Handschuhe gehen. Ich habe. Wie heißen sie? Oh, gleich komme ich drauf. Müssen wir weitermachen.
Mütze natürlich von Eisbär natürlich, ne? Mit diesem komischen Frisur oben. Aber nur für. Man trägt ja heute Helm. Der muss von Giro sein.
Oh, ich hab irgendeinen günstigen.
Nimmst ein Fahrradhelm mit, ist auch Aero.
Ja.
Wenn man noch Klamotten bin ich, Bogner wahrscheinlich.
Skibrille wahrscheinlich 100%, ne?
Machen die auch Skibrillen?
Ja, ich glaube in erster Linie und dann sind die irgendwann zu Rad. Aber okay. Boah, kann auch andersrum sein, aber auf jeden Fall. War doch mal der Skandal oder was heißt Skandal, wo der Sagan dann auf dem Podest eine Skibrille angezogen hatte.
Das war eine Skibrille, stimmt. Stimmt, du hast recht, ja. Ja, Klamotten, Bogner.
Head halt noch an Skiern, ne? Fischer.
Head, aber H-E-A-D, ne?
H-E-A-D, ja.
Ist das, er hat nichts mit, ich glaube doch mal Head oder auch Heat, diese Tennismarke, oder?
Weiß ich nicht, die machen ja auch Scheiben und sowas, ne? Also für Räder. Aber ich
ist
weiß
das die gleiche Marke?
Weiß ich nicht, ob das die gleiche ist, aber kann sein, dass
nee,
die...
Nee, die schreibt mal H-E-D.
Ja?
Ja, relativ ja. Sicher.
Naja. Nee, aber wir sind ja komplett woanders. Vielleicht sollten wir gleich mal.
Lass uns, also, wir haben unsere Krankheitsgeschichten. Wir reisen auf dem Weg der Besserung.
Ja. Ich werde aus dem Skiurlaub mal das ein oder andere Bild schicken zu dir.
Ja, ich.
Damit du siehst, wie es mir geht.
Wie es dir geht. Ja, wahrscheinlich betrunken und.
Nee, da bin ich. Also, klar wird da getrunken, aber so Après-Ski. Es gibt ja auch die Kategorie morgens hoch, einmal runter.
Und dann saufen.
Und dann wird gesoffen oder morgens hoch. Und direkt saufen.
Ach, oben so. Nee, ich glaube schon, du
und
bist
dann ist so, weißt du, erstmal die Konterhalbe und ja. Dann bist du dran und dann kommt der Nagelklotz und dann ist es auch schon vorbei.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass du der bist, der allen auf den Sack geht, weil um 6 Uhr ist der Schnee am besten. Da muss man hoch, ne? Und dann hast du den Plan natürlich, wo die Sonne kommt, dass du dann nicht abtaucht.
Ja, wir stehen dann, also wir sind wirklich direkt an der Piste. Direkt. Also Grenze Hausmauer ist Grenze Piste.
Aber das heißt, du musst ja, aber du kannst ja, wenn du morgens runterfährst, du musst ja warten, bis der Lift aufmacht. Der gibt es ja wahrscheinlich auch
und
so.
Und der Lift fährt bei uns vorbei und dann sitzt du am Frühstückstisch und siehst, wenn die ersten Gondeln eingehangen werden.
Ach, die
und
werden dann, abends ab, die bleiben nicht?
Die bleiben nicht. Ja, es gibt ganz, oder ältere Lifte, es gibt ältere Lifte, der ist dann scheißegal, die bleiben auch nachts dran, die kannst du, aber in der Regel werden die Gondel oder die Sitze abends alle gesammelt und dann sind die da im Häuschen drin und werden morgens dann wieder eingehangen.
Okay, dann siehst du, wenn es losgeht.
Und dann sitze ich am Frühstückstisch und sehe, wenn die ersten Gondel eingehangen sind und dann weiß ich, alles klar, jetzt ziehe ich mich um, Skier an und dann siehst du, mit den ersten Gondeln geht dann das Essen und die Bierfässer hoch.
Ne? Für die Hütten, ja klar.
Genau. Und dann ziehe ich mich um, mache mich fertig und dann stehe ich noch 2, 3, 4, 5 Minuten an. Skipass natürlich schon in der Hand und bin dann Erster, der als Erster hochfährt. Und dann fährst du 3, 4, 5, 6 Mal runter über komplett perfekt präparierte Pisten.
Trägst du einen Rucksack?
Manchmal ja.
Weil jetzt, okay, die Sache wäre natürlich, du kannst ja mal eben auch nach Hause fahren sozusagen schnell. Ja. Mal trinken, was weiß ich, Handy, was man, okay, Jacken haben ja auch Taschen, ne?
Das ist das Gute, ja. Also, wie gesagt, die Hütte ist da und du fährst halt mal eben schnell einen Radler trinken auf der Terrasse. Der Schnee ist da, du steckst da einfach mal 40 Flaschen Bier oder Radler rein.
Stimmt.
Und dann hältst du, hast quasi deine Eisbar da, ne?
Was brauchst macht du Skier dann immer ausziehen. Was macht man denn, wenn die Natur mal will? Jetzt mal unter uns, klar, jetzt hast du die Hütte da, gehst schon auf
Sie standen an Hängen und Pisten.
Ist
kennst wirklich? Du den Spruch
Nein,
nicht?
Nein, aber ist wirklich so? Also ich könnte mir vorstellen, ist ja, wenn viel los ist,
ja,
ist
normalerweise,
oder?
Normalerweise gehst du schon irgendwo, wenn du gerade, ja, ich meine, du musst ja nicht alle 5 Minuten, aber wenn du dann mittags kehrst du mal in die Hütte ein. Also Tagesablauf ist quasi so, frühstückst, gehst los, fährst, bei mir zumindest so, und dann fahre ich von 9 bis um 12:30 durch.
Der Hunger kommt.
Und dann esse ich.
Pack den Riegel ein.
Gel.
Kannst du gleich jetzt mitnehmen. Ich habe hier noch welche. Die sind abgelaufen.
Schöne Grüße an Lehrer.
Dann können wir auch mal drüber reden, ob das schlimm ist oder nicht. Ich
Doch,
bin der Meinung nicht.
Ich fand's schlimm.
Ich bin der Meinung nicht. Was soll daran schlecht werden?
Ja, komm mal gleich drauf. Zurück. Und dann esse ich. Und dann fahre ich weiter durch und dann gucke ich wirklich auf die Uhr und weiß, diese Piste brauche ich 3 oder 4 Minuten runter.
Ja.
Und wenn dann 5 Minuten noch Zeit sind, dann knall ich die Piste runter bis 17 Uhr, dann geht der letzte Lift. Dann fahre ich mit dem letzten Lift einmal hoch oder um 16 Uhr, 16.30 Uhr, nachdem man den Lift zumacht. Setz mich dann oben auf die Hütte, bestell mir ein Weißbier und Marillenschnaps. Gucke ich mir den Sonnenuntergang an.
Macht die Hütte dann auch zeitig zu? Oder?
Die hat meistens noch eine halbe Stunde, Stunde länger offen.
Ach doch,
und
okay.
Dann kommen die Pistenraupen. Und die Pistenleute mögen das gar nicht, wenn die präpariert sicher. Haben. Und danach fährt da einer das Ding schon die zusammen. Und dann friert es nachts und dann frieren die Spuren ein. Mhm. Und dann ist es scheiße, da ärgern die sich einfach. Und vielleicht noch mal jetzt ein ganz kleiner Exkurs. Wir hatten das mal, ein Freak war da oben auf der Hütte. Wir sind komplett versackt, wirklich komplett. Und ein Bier nahm anderen, ein Schnaps nahm anderen. Und das war auch dieselbe Hütte, wo wir waren und wo wir übernachtet haben. Die Mädels waren schon unten und die haben sich langsam Sorgen gemacht. Du hattest oben aber keinen Empfang. Oh. Ne, 16 Uhr ging der letzte Lift. 17 Uhr waren dann auch mal alle irgendwie angekommen. 18 Uhr die Leute schon geduscht. 19 Uhr Abendessen, es war keiner da. Ende vom Lied, wir sind um 11 Uhr da runter. Einer auf eine Ratze voll.
Ich kann sagen, wie fährt man da mit dem Skiern?
Langsam, du musst dich zusammenreißen, weil auf der einen Seite denkst du, ich bin Superman und jetzt mache ich den Rekord.
Ja.
Auf der anderen Seite denkst du, nee, Jupp, machst du nicht. Das sieht von außen richtig scheiße aus, was du machst. Reiß dich zusammen und fahr einfach ganz
den Pau, gedient. Den Schneeflug und dann runter?
Ja, Anfänger, ja, aber du machst dann schon links, rechts.
Okay, so das wedeln, geht
wedelt.
Okay. Und darf man besoffen Skifahren?
Nee.
Es ist Alkoholpromille wie im Auto und
ja, also wenn da ein Unfall passiert und sowas, du darfst, glaube ich, es gibt, glaube ich, sogar Skigebiete, wird kontrolliert. Mhm. Naja, dann gibt es dann halt auch der ein oder andere, der dann noch einen Schneeengel in den Schnee zaubert. Ja, oder ja, die Österreicher kommen und sagen, das machen bloß die Deutschen.
Echt?
Ja. Und dann sind wir runter um 11 und dann kam auf einmal der Hüttenwirt noch, mit dem wir da gesoffen hat, versackt waren. Da war der Chef damals, der den ganzen Laden geschmissen hat, aber unser Alter stand auf einmal unten bei uns vor der Tür. Blaue Füße, blaue Hände, komplett erfroren, ohne Witz, auf einem blauen Müllsack, Filzpantoffel an, kurzes Hemd, kurze Lederhose. Und dann sag ich, wie bist du denn hier runtergekommen? Ja, bin am Sackerl Orbi. Also er ist dann mit dem Sackerl, mit seiner blauen Mülltüte, hat er in seine blauen Mülltüte paar Kissen, die auf der Bank liegen, reingetan, damit das nicht so hart ist. Und am Katschberg, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, nein, Jupp, das stimmt nicht. Am Katschberg ist die steilste Piste in den Alpen.
Ja.
In den Alpen, glaube ich. Jetzt kommen wahrscheinlich viele und sagen, nein, Harakiri ist steiler. Nein, ist sie nicht.
Die Piste, die heißt Harakiri?
Ja, die ist, glaube ich, bei Ischgl, keine Ahnung, irgendwo ist. Und die ist auch richtig steil. Also wenn du bei der Harakiri stürzt, rutschst du durch bis unten. Also da ist nichts mehr.
Ist das dann eine schwarze Piste?
Das ist schwarz. Okay. Und am Katschberg heißt die Direttissima. Direttissima heißt direkt.
Hat jede Piste
einen Namen? Nee.
Okay,
nur diese Extrem.
Ah, okay.
Und die Direttissima hat ein Gefälle von über 100%. Also heißt nicht, nee, viele denken jetzt 100% ist freier Fall.
Nee,
100% ist ein Meter nach vorne, ein Meter nach unten, sprich 45 Grad.
Das habe ich so gesagt, ja.
45 Grad hört sich jetzt nicht so steil an.
Oh, schon.
Stell dich mal da oben hin.
Stell dich mal auf 20% Berg.
Ja.
Fahr mit dem Radl.
Ja, da ist schon, so. Und die hat über 100%. Und diese Piste ist er auf dem Sackerl runter und hat dann quasi der Schnee
keine
von
hat er denn keine Klamotten dabei gehabt?
Der, ich weiß nicht, der servierte auch den ganzen Tag in kurzen Klamotten, auch draußen. Es war unfassbar. Ich weiß nicht, es lag wahrscheinlich am Frostschutz. Er kam rein, ne, und hatte dann die Hände alles eingefroren. Den haben wir erstmal so reingepackt bei uns, vor den Ofen gesetzt, auftauen. Danach sind wir dann noch in der Disco da unten und haben noch was gefeiert. Dann ist er am nächsten Tag mit dem ersten Lift hoch, weil er muss ja oben die Hütte wieder aufmachen, alles vorbereiten. Dadurch, dass wir die ganze Pisten versaut haben und die Pistenraupen das gesehen haben und abgefuckt waren, haben die dem die komplette Hütte mit Schnee zugeschoben.
Oh nein!
Da musste der mit so einem kleinen Schneefräser, hat er da, sagt er, über eine halbe Stunde einen schmalen Gang reingefräst.
Oh, die Wichser.
Und dann konnte die ganze Scheiße freischaufen. Die haben die ganze Bude oben zugeschoben. Ja, das war eine kleine Geschichte. Wenn du zu spät die bist. Und dann waren wir am Abend nochmal irgendwann da. Dann hat er so angerufen, hat gefragt, ist es okay, wenn die Jungs noch eine Stunde länger bleiben? Dann haben die gesagt, ja, pass auf, soll jetzt eh irgendwie noch abends nochmal schneien oder sowas. Wir fangen eh erst um 12 an zu präparieren. Mhm. Kein Problem. Also wenn man mit denen abspricht.
Also sind die gut drauf?
Ist es auch. Ja, die sind auch so gut drauf. Die haben uns dann auch mal mitgenommen. Dann durften wir mit dem Ding mitfahren.
Geil.
Und die Direttissima, kommst du auch mit der Pistenraupe nicht mehr hoch. Die haben dann eine Seilwinde, die wird dann oben eingehangen und dann fahren die an der Seilwinde, ziehen die sich dann halt hoch. Ne?
Ich kann mir das richtig vorstellen, so mit so der roten Skilehrerjacke da. So.
Das ist überall frei saufen mit dem Skilehrerjacke.
Echt?
Ja.
Geil. Ja, gut, da ist es natürlich. Ne? Im Sommer, Frühling bist du Guide auf Mallorca, im Winter bist du Skilehrer und im Sommer bist du Surflehrer.
Oder Tauchlehrer, ja.
Oder Tauchlehrer, da hast du...
Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, wieder da hinzukommen.
Glaube ich dir aufs Wort.
Und ja, wir hatten noch mehrere Geschichten da erlebt, ne? Und man kennt all die Bedienung und die Wirtin und unten alles. Du kennst sie und es ist Wahnsinn. Du kommst nach ein, zwei Jahren wieder und ihr kennt dich immer noch.
Ich kann mir vorstellen, dass du da einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Ne? Es lag aber auch, glaube ich, daran, dass wir zum Beispiel bei der einen Wirtschaft, wo wir abends noch getrunken hatten, da hatten wir dann einen Nagelhammer mitgenommen, der Becherchen mit den Nägeln, was der halt so ganz clever alles dann im Suff, was du nicht brauchst, aber warum auch immer. Und am nächsten Tag kamen wir dahin, Salzstreuer, Pfeffer. Alter. Am nächsten Tag sind wir dann dahin und sie uns nur rangewunken. Ja, Jungs, ist nicht schlimm, aber bringt doch bitte den ganzen Kram wieder. Und wir dann, oh, da ist er natürlich dann ganz unangenehm wieder, haben dann nochmal ein Bier mit ihr und dann war es auch ganz gut. Schöne Grüße an die Karin. War lustig, aber dadurch bleibst du halt auch in Erinnerung und ja.
Ja, besoffen Sachen klauen ist, kann man eigentlich auch mal eine Folge drüber machen.
Boah, schlimm.
Was war das Lustigste, was du geklaut hast? Oder das, denke ich, nicht das Krasseste?
Also ich habe so nie bösartig geklaut.
Nein,
ich habe
so,
hab einmal, das erste Mal, wo ich was geklaut habe, war auch bewusst, weil ich einfach mal diesen Reiz haben wollte, war ein Bleistift.
Nein, ich meine im Suff, wenn du so Salzstreuer mitnimmst oder sowas, das geht nicht um Klauen.
Boah, im Suff, ich glaube, wir haben mal so ein Schild, kennst du diesen Koch mit diesem Schieferschild, der vor Restaurant steht?
Ja, der stand hier vor der Haustür schon mal morgens.
Den haben wir mal mitgenommen.
Da vorne war das Weiße Haus, ich weiß nicht, ob das noch gibt. Und ja, der stand bei mir dann, der Gaffel, von Gaffel übrigens, stand bei mir vor der Tür. Und mein Vater macht morgens die Tür auf, wollte Brötchen holen gehen, hat ihn dann mitgenommen. Weil neben der Kneipe ist die Bäckerei. Das hatten wir auch schon. Ich habe mal im Taxi eine Fußmatte geklaut.
McDonald's Blech, also
ja,
der braune, klar. Noch das alte, nicht das rote.
Aschenbecher.
Ja, so
schon assi.
Ja, aber nichts Besonderes.
Das Lustigste war, also vorhin Fußmatten. Und das Lustigste, wenn du mit dem Taxi ausgestiegen, also
ja, mit dem Taxi nach Hause. Ist echt dämlich, ey.
Bist du mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und der Erste steigt aus und wir fahren weiter, weil klingelt dein Handy. Und derjenige ruft an und denkt, er hat irgendwas vergessen. Ist dran, hey, ja, was ist? Und wenn du besoffen bist, bist du was lauter. Und der brüllt dir ins Ohr, ich hab die Fußmatte geklaut. Und du sitzt im Taxi und denkst, oh, nein, hoffentlich hat der es nicht gehört,
Ach, du saßt noch drin?
Ja. Ja, also es war.
Und dann hast du auch eine mitgenommen?
Ja.
Oh Gott, ja. Mal so ein Running. Aber früher, als wir jung waren, war ja auch immer Klassiker, so ein Baustellenblinklicht.
Ja, klar. Ach, das bist du, dann machst du morgens deinen Kleiderschrank auf. Alter!
Was ist denn hier los? Wachst auf und blinkt, was ist denn hier los?
Da haben wir, ja, oder generell Schilder. Ich hatte mal ganz lange in meinem Zimmer plakatiert. Verboten stehen, weil ich das Wort plakatieren so lustig fand.
Ach so.
Ja, aber wie kommen wir jetzt eigentlich zum Fahrradfahren?
Nochmal zurück, wie lang braucht man jetzt die 6 Kilometer? Also kannst du ausrechnen, wenn du durchgehend 80 fährst, was du wahrscheinlich nicht schaffst, weil auch noch andere Leute da sind, weil es so gefährlich ist. Aber ich würde mal sagen, du kommst da schon die 6 Kilometer, wenn du da zügig runterfährst. In, ja, also 10 Minuten sollten locker drin sein, 8 Minuten. Also das ist halt auch anstrengend. Man ist ja nicht, man stellt sich runter und rutscht dann da runter, sondern du musst dir das vorstellen, wenn du dann Schuss fährst, als stehst du halt auf einer Rüttelplatte, ne? Ja, du gleichst ja alles aus, ne? Jede Bodenwelle, alles. Ne? Bitte?
Im Idealfall in Kackstellung, sprich die Oberschenkel
angespannt ne? Und ja, quasi dämmst du alles weg. Also ich weiß gar nicht, ob das fürs Fahrradfahren eine gute Übung ist, aber
vielleicht,
für die Muskulatur.
Wenn du Bahnsprinter wirst.
Wer weiß, wo die Karriere hingeht. Sollen wir langsam mal anfangen?
Ich hab viel hier UCI Track Champions League geguckt. Ich bin voll im Game drin, was Bahn geht. Aber lass uns mal
mit dem Podcast anfangen.
Mit dem Podcast, was haben wir denn? Die Saison startet.
Radrennen.
Lass uns mal über Radrennen
GCC.
Sprechen.
Wow. Wann starten die GCC? Es gibt Termine.
Lass mich raten. Ich hab mich nicht vorbereitet, ich weiß es nicht, aber ich tippe mal auf irgendwas mit 20. April mit Göttingen. Der Klassiker.
24. April,
sehr
Göttingen.
Gut, da kann ich ohne Sohnemann Geburtstag, der hat mich ein bisschen später, dann kann ich, geil, kann, super, habe ich keine familiären Verpflichtungen.
Und ich würde sagen, weil uns viele Leute auch angefragt haben, was kann ich für ein Rennen fahren, was würdet ihr mir empfehlen?
Alle.
Gehen wir einfach mal kurz durch, wie welche Rennen ungefähr ablaufen.
Und bis jetzt kann ja sein, dass es neue Strecken gibt, von denen wir noch nichts wissen. Deswegen nur unsere Erfahrung, wie es bis jetzt war, was die letzten Strecken, Topografie etc., Rennverläufe, Organisation war, ist ja nur ein Blick in die Vergangenheit, weil auch wir wissen die Zukunft nicht.
Das ist schön gesagt. Ja, Göttingen. Wie geht Göttingen los? Göttingen ist immer
neutralisiert,
wo schon richtig Positionskämpfe stattfinden.
Ja,
der Clevere hat ja sich einfach mal einen Kilometer nach Start hingestellt, an Bürgersteig, hat drauf gewartet, dass das Führungsfahrzeug kommt.
Geht ja nicht mehr.
Ist dann mit eingestiegen. Richtig, geht nicht mehr, weil die Lichtschranke jetzt nicht quasi da ist, wo scharf geschaltet wird, sondern am Anfang schon. Mhm. Also wer fuschen will, keine Chance.
Ja, und dann, du musst es auch nicht, also du kannst gerade in Göttingen, kannst du dich da an dieser, ich glaube Sparkassenarena ist es, ich kann sie als Letzter hinstellen und es ist breit, bist du dann, du fährst dann dieses Sträßchen raus, dann geht's links, dann kommst du auf breite Straßen, da kannst du locker mal links dran vorbei nach vorne. Du
kostet aber Kraft.
Ja, bei 30 km/h, wenn das die Kraft ist, die dir nachher zum Sieg fällt.
Alle und dadurch kommst du jetzt zu Positionskämpfen. Ja, also ich würde sagen, man muss sich halt auch gesund selbst einschätzen. Ganz ehrlich, wenn man weiß, man fährt da vielleicht nicht unter den Top 20, 30 ins Ziel, muss man vielleicht auch nicht in der ersten Reihe stehen, weil sonst wirst du halt überholt. Und
das wirst du den Jedermann belehren. Das hat ja nur, hat immer geklappt. Gesunde Eigeneinschätzung ist die Stärke des Jedermanns. Ja. Deswegen passiert ja auch nichts. Ist ja alles ganz, jeder weiß ja, wo er sich einschätzen soll.
Was fährst du für einen Schnitt? 50.
Alles, genau. die Sache ist ja, die Neutralisation hört ja quasi, du fährst ja über diese Brücke raus und dann hast du eine sehr, sehr breite Straße und da hört ja irgendwo die Neutralisation aus. Selbst da ist es, dann kommt ja irgendwann der erste Kreisel. Und da wird's ein bisschen eng, da solltest du nicht vielleicht der Letzte im Feld sein. Aber ich glaube, ich persönlich finde, bis zu diesem Rechtsabknick,
wo die leichte Steigung
ist. Wenn du da, solltest du entweder gute Beine haben oder gut dabei sein, im Idealfall beides, bis dahin kannst du in der Nase bohren.
Aber ich würde fast sagen, wenn du zu weit hinten bist, kannst du gerade an der leichten Steigung noch Plätze gut machen, weil dann viele nach hinten fallen.
Ja, aber dann geht vorne die Post ab, da wird gedrückt, dann gibt's auch tatsächlich da, es hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend für einen 45, wir reden von der kurzen Strecke, ne?
Ja, ja.
Immer muss man dazu sagen.
Wir sind ja Jedermann, das wird mal kurz.
Genau, die langen sollen die Profis machen. Nee, aber die Sache, dass du da, Gegenwind hast, meine ich. Windstaff. Also ich bin da schon flöten gegangen, weil vorne so aufs Pedal gedrückt worden ist, dass ich da trotz Windschatten und so, weil da kam ein bisschen Wind von der Seite und so.
Ich meine, da sind wir zusammengefahren, ne?
Kann sein. Ich weiß nicht mehr, wie lange es. Oben schreit mein Junior, ich hoffe, das hört man nicht. Ist nicht so gedämmt wie bei dir.
Ja, dann im Prinzip, wie du sagst, ne, geht's dann auf die erste lange Gerade, die lange Steigung, die aber relativ flach ist. Also was würdest du sagen? Ich würde sagen 3%.
Ja, gefühlt nichts, aber dadurch, dass ich meine, in meiner Erinnerung zu haben, dass das relativ freies Feld ist, sprich Wind,
ja.
Und dass dann vorne halt auch mal ein bisschen am Gashahn
angefahren
gezogen wird
ja.
Kann das schon richtig wehtun und kann da eine erste Selektion herbeigeführt werden. Ich weiß nicht, ob der Schrein holt. Soll ich mal so richtig assi die Tür aufmachen? Ruhe, ich nehme Podcast auf, scheiße! Und knall runter, soll ich mal machen?
Nee, wird nur noch schlimmer. Nee. Ja, danach kommt eine kleine Abfahrt in Göttingen.
Das ist so ein bisschen verwinkelt, dann zickzack,
so ein bisschen,
ne?
Ja, also kann man gut fahren noch, breit ausgebaut, die Straße für die Abfahrt. Dann kommt eine Kreuzung, da kommt man auf eine Bundesstraße, wo man links abbiegt. Und dann kommt man ja in diesen Ort rein, wo es dann quasi Richtung, was ist das? Freibad, Kindergarten, Schule.
Ach, da bist du schon zum Anstieg.
Und dann kommst du zum Hohen Hagen.
Zum McLean Bergwertung hieß das damals.
Genau, zum Hohen Hagen.
Das ist die sogenannte Campingplatz oder Freibad, was man nie sieht.
Genau.
Das gibt's gar nicht.
Aber es wird immer.
Da musst du vorne sein. Da musst du attackieren. Da musst du Gas geben.
Ja.
Haben wir da schon mal drüber geredet? Mir kommt das vor, als ob wir dieses Gespräch schon mal geführt hätten.
Okay, dann kommt der Hohe Hagen, was ungefähr 2 Kilometer Anstieg ist. Da ist dann die Selektion, da kann man in der Regel, wenn man gut drauf ist, mit ein paar Leuten wegkommen.
Ja, aber auch wenn du da die Oberschenkel hast, da musst du auch, glaube ich, um da vorne mitkommen, braucht es nicht 60 Kilo und einen Riesenberg.
Nö, den
kriegst du. Also da kannst du schon, da ist Druck, würde ich sagen, also es schadet nicht leicht zu sein, aber wenn du ordentlich Druck hast, kann da auch ein 80 Kilo Mann.
Und falls da ein leichter Bergfloh wegkommt, der wird dann wieder eingesammelt, weil danach kommt eine Abfahrt und dann geht es circa 15 Kilometer ganz leicht, ich sag mal mit 0,5% Gefälle,
genau.
Berg runter bis nach Göttingen, ja. Und jeder Bergfloh, der dann halt keinen Bums hat,
der wird
da eingesammelt. Also
in Gruppe gestellt, genau.
Da wird. So, das ist Göttingen, also wer
ein schönes Kick-Off.
Bitte?
Ein Kick-Off des Radsportjahres. Nennt man das nicht so Kick-Off?
Ja.
So ganz schön.
Ja, modern, ja.
Und ja, das ist dann
schönes Rennen.
45, 48 Kilometer schon im Ziel, ein kurzes Rennen. Nur eine Trinkflasche mitnehmen, alles anderes Gewicht. Das G kann man auch, glaube ich, sich schenken auf der Länge. Und ja,
nächstes Rennen.
Nächstes Rennen. Dürfte, Mai, ist das dann, rund um Köln schon? Nee. Was ist denn? Ich habe keine Ahnung, überrasch mich.
Circuit Cycling Nürburgring.
Stimmt, geiles Rennen.
Nicht zu verwechseln mit Rad am Ring, was auch am Nürburgring ist.
Der kleine Bruder, kann man das so sagen?
Ja, ich sag mal einfach ein anderes Rennen, aber es geht nicht über die Nordschleife, sondern es geht über die Grand Prix-Strecke, richtig?
Genau, die auch extrem wellig ist, mit dem sogenannten, ist das der Schumacher S?
Ja.
Ja, das ist scheiße steil und selektiv und einfach über die Rundenzahl, wenn du das jedes Mal da hochtrittst, nervt es schon.
Eine Runde ist wie lang ungefähr?
Sechs
Kilometer,
6,
plus, X. minus.
Genau.
Also wer da ein etwas längeres Rundkursrennen fahren will,
auch schön, auch übersichtlich, Starterfelder, nie ganz so riesig wie zum Beispiel in Göttingen und so, alles aber und schön selektiv, guter Asphalt, die Eifel bringt immer wettertechnische Überraschungen,
ja,
mit, deswegen, also da, das ist einfach für uns ja quasi auch ein Heimspiel, aber schön, ich mag den Nürburgring fahrertechnisch, auch wenn ich nicht die Figur dafür habe, aber eine schöne Veranstaltung und dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten. Dann dürfte aber schon mal überlegen. Leipzig?
Richtig.
Im Ernst?
22. Mai, eine Woche später,
ist Leipzig.
Höfner Neuseen Classics Leipzig. Ja, was ist Leipzig für ein Rennen? Ich würde sagen, fast alles flach. Das geht ja da um diesen See rum, ne?
Ehemalig Neuseen Classics
genannt. Ja.
Und Topf eben.
Das heißt der Höfner Neuseen
Classics. Heißt es noch Neuseen, okay.
Und das ist eigentlich Topf eben bis einmal, ist ein Damm, ein
das ist ja alles
irgendwas.
Das ist ja alles Braunkohlegebiet, was jetzt Naturschutzgebiet
ist. Und da fährt man dann einmal
16%
so, ich sag mal, so ein Stich.
Für zwei Kurbelumdrehungen gefühlt. Du fährst halt aus dem, ich glaube, das ist ein altes Messegelände, wo der Start ist. Und du fährst dann rechts raus auf dieses Naherholungsgebiet, nenne ich es jetzt mal, was früher mal Braunkohle war. Übrigens sehr schön. Also da kann ich mir vorstellen, mit dem Wohnmobil mal hinzufahren. Und vor allem von da an, Leipzig ist ja auch mal eine Reise wert, auch eine interessante Stadt. Dann fährst du da, glaube ich, je nachdem, 1, 2, 3 Runden, ne? Ob du kurz, mit lang fährst oder kurz oder lang fährst, egal. Die Herausforderung ist, glaube ich, bei dem Rennen gar nicht so dieser Stich.
Der Stich ist mir aufgefallen. Da musst du einfach gucken, nicht weil die Leute sonst wegfahren, aber fahr vorne, weil grundsätzlich fliegt den Leuten da die Kette runter, weil sie alle am großen Kettenblatt reinfahren und dann denken, ach nee, ich schalte lieber aufs Kleine, aber lieber unter Volllast, weil ich will ja keinen Speed verlieren. Und dann fliegt da irgendeinem fliegen immer die, und dann bleiben die Leute stehen und dann hast du ein Problem.
Generell ist das ganze Rennen sehr positionsträchtig, weil
es ist hektisch, finde ich.
Es ist hektisch, es ist eng und es kommen halt große Felder, weil es ist nicht sehr, sehr selektiv ist und die Gefahr für Stürze natürlich. Und wenn du dann hinter einem Sturz eingebaut bist, hoffentlich nicht in Sturz involviert bist, dann kann es sein, wenn die vorne weiterfahren mit 40, 45, dann kommst du da hinten nicht mehr ran. So, das ist
und
die Gefahr.
Die Zieleinfahrt ist dann auch in die Stadt rein relativ flach beziehungsweise abschüssig. Mhm.
An und der Bahn immer entlang,
ja, genau wie du reingefahren
bist. Unheimlich schnell.
Ja, ja. Und dann noch zwei, dreimal zickzack um die Messe rum.
Ja,
ist nicht mein Favorit, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach sehr hektisch ist. Und wie du sagst, da passieren auch schon ein paar Stürze immer.
Ja, im Vergleich jetzt zu den zwei vorigen Rennen, ja, würde ich auch vom Bauchgefühl sagen, schon. Auf der anderen Seite jetzt, wenn du gut drauf bist, wenn du ein bisschen Bums in den Beinen hast, kannst du dieses Rennen auch relativ unangenehm für deine Mitstreiter, kannst du das gestalten. Ich weiß nicht, Thema Ausreißer, so wirklich Ausreißer habe ich da jetzt noch nie mitbekommen. Ich habe immer die großen Felder gesehen.
Mhm.
Und aber ich könnte mir, also eigentlich kannst du das ja schon ganz schön, wenn du ein bisschen Beine hast und Bock hast und so mitfahren. Ist es schön, das Drumherum ist auch ganz schön da.
Ja, das ist schon schön. Ich sage jetzt nur vom Rennverhalten selber, es ist schon sehr hektisch, es ist sehr Position.
Es ist aber immer bei flachen Rennen, ne?
Ja.
Hast du halt immer. Und relativ große Starterfelder gefühlt. Also es ist kein Rennen, wo nur 300 Starter sind. Es ist ein großes Event auch in Leipzig und doch eigentlich, ich bin da oft gefahren.
Ich bin da auch gefahren, ich finde es auch gut, aber...
war das bei E.ON irgendwo in so einem Braunkohlewerk.
Nächste Rennen.
Wenn wir Ende, ja, dann sind wir schon Anfang Juni, da muss ja rund um Köln sein, ne?
22. Mai ist...
Mai war mal gerade Leipzig, oder?
Das war Leipzig. Noch ein Rennen am 22. Mai.
Rund um Köln.
Richtig. Zeig gleich,
doch, ist das denn offiziell?
Das ist offiziell so. Ich habe auch schon mit jemand vom GCC telefoniert. Jupp,
kennt sie.
Ich kenne sie.
Alter Pressefunk. Ey, du musst der Presse doch was sagen.
Ich wollte einfach mal wissen hier, wie machen wir das denn? Wie ist denn da die Regelung? Welches Rennen
ist nicht,
zählt?
Ist gleicher Tag? Nicht
Samstag, gleicher Tag?
Also wir hatten noch mal vor 2 Jahren die Situation Circuit Cycling und Leipzig.
Ja, so, das war aber rüber. An 2.
Stimmt.
So, jetzt haben wir es am gleichen Tag. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist die Wertung? Ich, der ja als Jedermann die GCC-Wertung gewinnen möchte, wo kann ich mehr Punkte holen? Und da ist nämlich die Frage, es heißt ja immer, man kriegt pro Kilometer einen Punkt und dann pro Platzierung.
Genau.
So, und angenommen, Leipzig ist die kurze 40 Kilometer. Einfach mal gesponnen.
Köln ist, glaube ich, 68.
Köln ist 70. Mhm. So, dann hast du ja beim anderen Rennen schon automatisch 30 Punkte mehr.
Richtig.
Ist das dann auch so oder wie wird's? Ja, also du kannst mir das bestätigen, weil die vom GCC konnten es mir noch nicht bestätigen.
Nicht? Also ich würde es, warum sollte es anders sein? Wenn die, also Termine.
Ja.
Also das ist ja dann, also es ist ja das Gleiche.
Gibt es dann ein Streicherergebnis mehr?
Ja, lass die Regeln machen. Lass uns erstmal die Rennen stattfinden.
Das ist in der Überlegung, ob man vielleicht ein Streichergebnis macht, weil du hast zwar dann effektiv.
Gab doch immer Streichergebnisse.
Es gab immer bei 10 gab es 2 Streichergebnisse. So, aber selbst wenn du jetzt 10 Rennen hast, kannst du ja maximal 9 fahren.
Stimmt.
Also?
Ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht grundsätzlich für mich ist jetzt hier als Lokalmatador. Ich werde nicht nach Leipzig, schönes Rennen, tolle Reise hin, aber sorry, Köln ist
habe ich auch gerade gesagt, liebe ich, aber ich werde in Köln starten.
Ja, ganz im Ernst. Also, wobei natürlich, wenn wir jetzt schon den Schwenker zu Köln machen, rund um Köln, traditionsreiches Rennen und so weiter, ehrlich gesagt, richtig geil das Rennen an sich, außer dass es wirklich vor der Haustür ist und ich möchte jetzt hier nicht kein Köln-Bashing betreiben, finde ich, es gibt sehr viele schönere Rennen im GCC. Also es ist der Riesenvorteil wirklich vor der Haustür. Der Riesenvorteil des Namens rund um Köln. Im Endeffekt, wenn man fährt ins Bergische rein, die Strecke, wenn wir ehrlich sind, fährst du nie im Training, weil die einfach viel zu verkehrsreich ist. Kein Mensch der Welt fährt freiwillig durch Bensberg mit dem Fahrrad im Training, es sei denn, er will sich die Strecke angucken, weil einfach viel zu viel Verkehr ist. Schön, ja, die 3 Anstiege, die wir da haben, ist am Anfang das etwas längere, dann Sand, kurz, steil, geil. Bensberg finde ich als Anstieg schön, Kopfsteinpflaster komplett überbewertet. Schöne Atmosphäre, alles cool, aber dann fährst du 20 Kilometer bergab, flach, wieder ins Ziel rein. Heißt, wenn du in der Regel nach dem ersten Berg hast du die Gruppe, die vorne durchkommt und dann ist das Rennen entschieden, Punkt. So, dass da nochmal von hinten was rankommt und irgendwas, nee, dann hätten sie am ersten Berg mitgehalten. Deswegen finde ich das Rennen, und dann wird's Rennen im Sprint entschieden, weil du einfach nachher 20 Kilometer flach fährst, relativ schnörkellos nach Köln rein. Wenn man gerade das Bergische so ein bisschen, ja, pushen möchte, zeigen, wie cool das hier ist, was es ja zweifelsohne ist, ich meine, wir kennen es ja beide gut genug, stört dieses, dann nenn's rund ums Bergische und starte in, keine Ahnung, in Bensberg und mach halt ein richtig, dieses, wahrscheinlich kostet es ein Schweinegeld, ab dem Königsforst nach Köln abzusperren. Da wären Hauptverkehrsstraßen, da wird Kalk, die Hauptstraße wird gesperrt, ja, also, für was? Das ist irgendwie, es ist zu viel für zu, ja, dann am Rheinufer, das ist alles cool, aber das ist einfach, Ja, wenn in Hamburg da 20.000 Leute, das steht im Verhältnis, aber die 3.000 Manneken, die sich da eng am Rheinufer, ich finde, dass das Thema Köln schadet dem Rennen mehr als es nutzt, weil du hast 15 Kilometer oder 20 Kilometer Anreise ins Bergische, fährst 20 Kilometer deine Anstiege, das wird dann cool, das Rennen, und fährst dann 20 Kilometer zurück, was auch scheiße ist. So, weil es einfach nicht, weil nichts passiert. So, ich finde, dass rund um Köln, dass Köln schadet dem Rennen. Du könntest halt 60 Kilometer durchs Bergische machen. Stell dir mal vor, wie geil das wäre.
Ja, also grundsätzlich.
Jetzt nehme ich mal rund um Köln Hass, oh Gott. Entschuldigung.
Er ist aber noch ruhig geblieben
für sonstige Zeiten. Da kriege ich keinen Startplatz mehr.
Nee, ich finde, rund um Köln ist eigentlich persönlich ein schönes Rennen. Das Einzige, was halt immer am Anfang direkt so gefährlich war, du fährst in diesen Tunnel rein. Es geht drei.
Gibt's doch nicht mehr.
Ja, aber es war früher so dreispurig rein, zweispurig raus. Da hat's ja auch immer geknallt. Jetzt fängt man ja weit.
Es war ja einmal nur mit der
Brücke. Nee, man fährt früher über die Brücke, oder wie war's, ne?
Ich weiß nicht mehr, welche
Westbahn. Früher bist du immer über die Mülheimer gefahren?
Ganz am Ende. Du bist das ganze Rheinufer lang. Das war eigentlich auch ganz interessant. Schön, weil am Anfang Tempo gebolzt worden ist. Aber du sagst, gefährlich, ja, weil flach. Hinzu kommt es, und da spreche ich ein bisschen, ich habe ja auch vor meiner Jedermann-Karriere, war ich ja ein paar Jahre Streckenposten tatsächlich in Köln mit Kumpels. Da haben wir so schon lecker Bierchen getrunken. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ist, da hast du, glaube ich, 15 Euro bekommen und ein T-Shirt. Und wir haben das halt Ostermontag damals zum Spaß, dass wir den ganzen Tag ein bisschen saufen können und Spaß haben. Das soll jetzt nicht negative abwerten, aber da waren halt Leute, die haben sich über die 15 Euro mehr gefreut. Also, sagen wir mal so, wenn da einer auf die Straße gelaufen wäre, waren diese Ordner nicht die Leute, die da hätten irgendwas machen können. Das waren orangene Kleiderständer für 15 Euro. Also, das ist, also, und hinzu kommt es, und das, da sehe ich es gerade bei rund um Köln, merke ich das gerade am Anfang, wenn du hinten rausfährst, Odenthal etc., da sind keine Ordner. Da fährst du, ich habe Leute gegen Verkehrsinseln knallen sehen, wenn du da mit den 100 Leuten, 200 Leuten im Feld fährst. Da können wir mal drüber, mir ist ein bisschen aufgefallen, letztes Jahr habe ich jetzt nur ein Rennen gefahren, aber davor, dass auch so ein bisschen dieses Gentleman, hey, da kommt ein Hindernis, zeig doch mal an, das ist ein bisschen weh. Also ich kannte das in meinen ersten Niedermann-Jahren, da wurde durchs Feld gebrüllt, wenn was kam. Wird weniger, sollte man mal wieder ein bisschen in den Kopf reinkriegen. Ja. Hinzu kommt ist, dass dann keine Ordner da sind. In der Verkehrsinsel, sorry, das geht nicht. Ich zahle für so ein Rennen, was kostet das? 60, 70 Euro Startgeld, da steht kein Ordner. No go, sorry. So, wenn ich einen Ordner da habe, zweiter Kritikpunkt, habe ich einen Typ, der weiß nicht, was er machen soll. Die Jungs brauchen ein richtiges Briefing, die brauchen eine Trillerpfeife, das muss dann nicht sondern muss reingepustet werden, dass wenn da 300 Leute, die grundsätzlich nicht ganz genau wissen, was sie tun, weil sie halt keine Radprofis sind, mit einem Messer zwischen den Zähnen da anknallen, du musst die halt auch sehr, sehr vor sich selber schützen. So, und du kannst nicht von einem Feld jeder Männer erwarten, dass die so weit denken. Das geht einfach nicht. Eine Herde Menschen ist immer dumm. So, und da finde ich Köln sehr, sehr ausbaufähig, was das Thema Streckensicherheit angeht, was das Strecken. Ja, es ist schwer, Ordner, es ist alles schwer, super. Dann aber, ne, dann, wenn ich es nicht hinkriege, dann ist es eine andere Sache. Das wollte ich nochmal an Köln.
Okay, also nochmal zusammengefasst. Rund um Köln, kurze Strecke. Wir reden jetzt nochmal von der kurzen, für die, die mal einsteigen wollen.
Lange ist
empfiehlt
geil.
Empfiehlt sich halt natürlich auch vielleicht erstmal eine kurzen zu.
Die lange ist
testen.
Hart, die lange ist richtig.
Ja. Kurze ist, du fährst aus Köln raus, fährst einen längeren Anstieg hoch, Odenthal. Danach ist meistens, wie du sagst, die Messe gelesen. So. Wer dann noch dabei ist, fährt mit. Wer nicht, fährt nicht mehr dran.
Am hohen Rücken
danach fährst runter. Du dann noch ein bisschen da oben wellig weiter. Fährst dann Sand. Das ist nochmal kurz und knackig, aber da wird in der Regel keiner mehr abgeschüttelt. Und danach geht's halt Beensberg hoch. Da tut sich eigentlich auch nichts mehr. Und danach fährst du rein. Also es ist von der Hinsicht eigentlich geil, auch vielleicht als Anfänger. Du musst dich in der Stadt halt ein bisschen durchkämpfen, aber sobald es da raus ist und der erste Berg war, ist es fällt auseinander.
Mhm, genau.
Du hast in der Regel keinen gefährlichen Zieleinlauf, weil das alles zerruppt ankommt.
Ah, okay. Nee, nee, dann
zerruppt, ne? Also du hast
kommst ja schon 300, 400 Meter diese Kurve runter.
Ja, aber du nicht mit 200 Mann,
das stimmt,
ne? Nee, sondern in der Regel vielleicht mit 15, 20, vielleicht sind noch 30, also wenn du sagst, ich will hier einfach mit reinrollen, kannst du das machen.
Voll, genau.
Und
genau.
Deswegen ist es relativ, glaube ich, auch anfängerfreundlich bis auf den Start durch Köln. Nächste Rennen, Fizi, ist
Schleiz.
Nein.
Nicht.
12. Juni.
Mhm. Hannover?
Nein.
Mhm.
Skoda.
Dresden.
Richtig, Veloraise Dresden. Dresden haben wir ziemlich schnell zusammengefasst, komplett flach. Eine Unterführung oder was ist das, die man da einmal runterfährt und hoch, würde ich nicht als Berg zählen, genauso wie einmal über eine Brücke oder was ist das drüber. Mhm. Ich sage einfach mal komplett flach, man muss aufpassen, die Felder sind groß, es wird nicht selektiert und es gibt sehr viele Bahnschienen. Mhm. Ja, ansonsten Dresden, eine sehr schöne Stadt, hat mit dem Rennen nichts zu tun, aber eine sehr schöne Stadt. Mhm. Und das war's über Dresden.
Auch von der Orga ganz süß gemacht, da ja. Dann, doch diesen Platz da.
Am Abend immer vor, vielleicht noch ganz wichtig, Kaisermania.
Ja, ja, das, genau, dann immer Tipp auf die Brücke stellen und dann.
Roland Kaiser gibt da, glaube ich, 3 Tage am Stück ein Konzert. Ja. Super geil.
Aber ansonsten, genau.
Nächste Rennen, 17. Juli ist.
Sekunde mal, hatte Dresden nicht auch eine Überschneidung? Egal.
Letztes Jahr war das.
Okay, 17. Juli.
Ja.
Boah, das ist im Juli, keine Ahnung. Das könnte Rad am Ring sein.
Schleizer Dreieck.
Ah, schön.
Jedermann.
Mein persönliches Lieblingsrennen.
Schleizer Dreieck war früher auch größer. Also die Runde ist, glaube ich, kleiner geworden.
Du kennst ja ganz früher nicht. Ganz früher war die relativ, ganz früher war die, vereinfacht gesagt, so ein bisschen wie die, ja, wie die Flandern-Rundfahrt. Du bist auf okay breiten Straßen gefahren und dann kamen übelste Anstiege, kurz, knackig.
Doch, wellig. Da bin ich noch gefahren.
Nee. Du bist dieses Ding, was du am Startziel links abgebogen, wo sie abgeräumt haben. In dem einen Jahr.
In einem Berg runter.
Genau. Das war aber schon die neue, ich rede davor.
Oh Gott, ach so.
Ich hau hier alles kaputt. Davor war die, fand ich sie richtig geil. Dann gab's diese große Rundstrecke, die du meintest.
Ja.
Die war ja schon durch diese erste Abfahrt sehr eng, knifflig.
Ja. Den Wald da.
Geh durch den Wald. Danach, in dem einen Jahr gab es halt noch kurz vor Ziel diesen Stich da rechts im Wald hoch, der war auch geil. Coole Strecke, geil, wo jetzt immer noch kleiner, die letztes Mal war es eine, auch glaube ich, 7 Kilometer Rundstrecke.
Weil das eine, die größte Naturrennstrecke Deutschlands oder wie?
Ja, das ist ja, das ne? ist ganz lustig, wenn du da ankommst und die Strecke nicht gesperrt ist, hast du auf einer normalen Bundesstraße, hast du so, wie heißt die, Curves? Wie wir so Rennstrecken und so, das ist halt cool gemacht.
Auch die Reifenstapel in Rot-Weiß.
Genau, die sind,
die dann, sind da. Dann an der Seite und wenn das Rennen ist, werden die einfach rangezogen. Und
dann wird die Strecke, die Straße gesperrt.
Genau.
Und dann Rennen. Aber auch diesen Rundkurs von, ich glaube, 6 Kilometern finde ich immer noch geil. Weil du hast diesen einen Anstieg, nee, 2 Anstiege. Also den einen kurzen von der Strecke runter, links hoch. Dann geht's ja berg runter und dann fährst du diesen langen Anstieg zu diesem, was ist das, so, dieses Hotel an dem Kreis, dann geht's links, da kommt Wind, da geht's leicht, coole Strecke. Und da habe ich mich ja mal in der Runde verzählt.
Stimmt.
Aber geiles Rennen.
Für einen Anfänger auch gut, würdest du sagen, geeignet. Ich bin diese kurze noch nicht gefahren, den 7 Kilometer
Runde. Voll keine, weil sehr übersichtliches Starterfeld, was immer schade für die Organisatoren ist. Cool für die Leute, die mitfahren. Du kannst da direkt vor Ort, kannst du für einen ganz kleinen Euro zelten. Du kannst, also es ist halt richtig, richtig, also so wie man sich den Osten halt irgendwie
rustikal.
Vorstellt.
Rustikal?
Rustikal, aber irgendwie, also total herzlich. Schön, herzlich, nett.
Ja.
Du hast im Starterbeutel immer so eine, wie heißt das Ding, so eine Jagdwurst oder so.
Ja.
Cool, also geben sich Mühe. Mein absolutes Lieblingsrennen, da habe ich noch eine lustige Anekdote. Kennst du noch die Firma Mika Timing?
Ja.
Mika Timing sitzt, glaube ich, in Berg Gladbach.
Ja.
Bei uns hier, ne, unweit. So, ich bin Schleiz gefahren und normalerweise hattest du, bei manchen Rennen hattest du für so einen
Transponder
einen Pfand.
Mhm.
Schleiz nicht. So, und ich bin da gefahren, das erste oder zweite Mal, nach Hause, sind wir ein paar Kilometer nach Hause und dann am nächsten Tag oder so, ich packe meine Sporttasche aus und Sachen waschen und alles aufräumen und so, und dann fällt mir der Transponder in die Hand. Dann steht hinten drauf Mika Timing. Dann habe ich den dem Rennveranstalter, die da irgendwas mit der Stadt, Dorf, Schleiz, Gemeinschaft ist, geschrieben, hey Leute, ich habe hier meinen Transponder leider nicht abgegeben. Ich habe den versehentlich eingeschickt. Ich möchte euch den gern wiedergeben. Die Firma Mika Timing ist bei mir um die Ecke. Ich kann den schnell eintüten dahin oder ich fahre den kurz da vorbei. Dann habt ihr alles zusammen, nicht, dass ihr bei denen dann irgendwas zahlen müsst. Dann kam lange nichts. Ich so, was machst du denn jetzt damit? Ne? So, wie finde ich Veranstaltung? Und dann kam eine relativ pumpige E-Mail, was mir einfallen würde, den Transponder einzustecken. Also so richtig böse. Ich würde ihn bitte unverzüglich nach Schleiz schicken sollen an die Adresse. Ich so, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich das Ding dann eingetütet, dahin geschickt. Okay, sorry. Nochmal, Jungs, tut mir leid. Sonst hätte ich mich ja nicht gemacht. Ihr hättet ja niemals rausgefunden, dass das meiner gewesen wäre. Ne, so, ich hab dir abgegeben, ja klar. So, dann kam irgendwann, ein halbes Jahr später, ein Brief, wo der Transponder bleiben würde. Und ich sag, Jungs, ich hätte ihn mit dem Auto zu der Firma gebracht.
Ja.
So, ich bin schuld, dass Schleiz einen Transponder weniger hatte. Das nur am Rande, ist jetzt nicht so lustig, aber
so viel zum Thema, was hast du schon geklaut?
Ja, aber das wollte ich ja nicht absichtlich.
Nächste Rennen, 23. Juli 2022.
Wir haben 2 Juli-Rennen, ich hatte Sommerpause. Das muss Rad am Ring sein.
Das ist Rad am Ring.
Freue ich mich tierisch
Rad drauf. Am Ring würde ich, ja, wie kann man Rad am Ring beschreiben?
Die.
Ganz einfach.
Ist das nicht die Hölle des? Nee.
25 Kilometer, 500 Höhenmeter.
12 Kilometer, nee, 10 Kilometer bergab. Die sind meistens am Anfang. Also, was heißt meistens? Die Strecke ist immer gleich, immer. Du denkst dir, was soll denn jetzt noch kommen? Das rollt ja, das ist ja. Und dann fickt es dich so dermaßen.
Ja, aber um es kurz zu beschreiben.
Geil.
25 Kilometer, 500 Höhenmeter. Vermutlich hat da jeder seinen Topspeed auf dem Fahrrad gefahren.
Ja.
Und für einen Anfänger geeignet.
Machen.
Weil...
Machen.
Es ist direkt zerpflückt, es gibt eigentlich gar keinen Positionskampf, es ist sofort, fährst du mit deiner 2-, 3-, 4-Mann-Gruppe und Feierabend. Ja, es ist anspruchsvoll, nicht am Anfang übernehmen, aber so vom Fahrtechnischen her ist es eigentlich grandios. Guter Teer,
ja.
Wenn du stürzt, Auslaufzonen ohne Ende, du ballerst nicht gegen einen Baum oder irgendwo.
Richtig.
Du hast, ja... Nur kleine Gruppen, keine Positionskämpfe. Für einen Einsteiger gut zu fahren, ist allerdings anstrengend
wegen der Höhenmeter. Du hast 2 Verpflegungspunkte auf der Strecke.
Ja. Und die kleine Runde ist, glaube ich, 75 Kilometer und dann halt damit 1500 Höhenmeter.
3 Runden, genau. Die lange, 6 Runden und
das Doppelte.
Geil ist dabei, finde ich, dass im Rahmen dieser Veranstaltung natürlich noch das 24-Stunden-Rennen stattfindet, dass das 24-Stunden-Rennen Mountainbike stattfindet, dass manchmal, nicht mehr immer, aber morgens noch eine Runde gelaufen werden kann auf der Nordschleife tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr ist oder so. Sagen wir, in geilen Zeiten liefen da irgendwie 20.000 Fahrrad-Sport-verrückte Leute rum. Ich kann jedem ans Herz legen, das 24-Stunden-Rennen mal zu machen. Das ist, also jetzt nicht als Einzelstarter, kann man auch, wenn man will, aber ich habe es immer im Achter-Team gemacht bis jetzt, auch schon ein paar Mal. Und es ist einfach ein anstrengendes, auch im Achter-Team, weil man jede Runde, man wechselt klar, logischerweise jede Runde, fährt, glaube ich, 3 oder 4 Runden, aber die fährst du all out, ne? Also die fährst du bis zum Kotzen. Und dann hast du 2, 3 Stunden Pause zum Regenerieren oder mehr und dann musst du wieder. Und das...
Ja. Vizi ist da so begeistert, weil sie da mal gewonnen hat mit ihrem Team.
Nee, aber auch das Ganze, auch wenn nicht, ich habe sogar 2-mal gewonnen.
Aha, ja,
also so 2-mal. Viel Zeit muss sein.
Aber was man vielleicht nicht vergessen darf, du kannst dann
gegen campen. Dein neues Teammitglied übrigens.
Wer ist denn unser neues Teammitglied? Peter
Büsch. B. aus Siegburg.
Legends.
The Legends, ja, die haben wir tatsächlich, da habe ich ja quasi auch Christian Knees besiegt. Sagen wir es, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist.
Der Vizi stärker ist als ein Profi, der war mir schon immer bewusst. Das also war, sobald du trainierst.
Es lag ja nur an mir, ne? Die anderen 7, vergiss es.
Ja.
Und in einem Jahr habe ich tatsächlich Peter Bücher versehentlich mal in einem Hügel abgesprintet und er dann war, bin ich, also hat's gemacht bei mir und dann hat Peter, was soll der Scheiß?
Aber nochmal kurz zurück, man kann dort campen, das heißt auf super der Grand
Prix-Strecke,
in der Strecke quasi, an den Curbs kannst du dein Zelt, dein Grill, dein Bier aufstellen. Das heißt, wenn du mal Bock auf ein Radwochenende hast, fahr das Jedermann-Rennen, kurz oder lang, kannst natürlich auch 24 Stunden fahren, aber so wäre mein Plan, du fährst das kurze 75 Kilometer, danach gehst du duschen, setzt dich mit Musik, Grill und Zelt an die Strecke, feuerst die Leute die Nacht an.
Achtung.
Ja?
Die an der Strecke, an der Grand Prix-Strecke, ist tatsächlich die Auslaufzonen, die zum Campen benutzt werden, sind in Parzellen unterteilt und die buchst du quasi mit deinem 24-Stunden-Team. Heißt, einfach ein Zelt mit dem dir hinstellen und sagen, wird schwierig, du kannst. Das sogenannte Schumacher S wird ja nicht gefahren. Ja. Dahin kannst du dein Zelt hinstellen. Das wird wahrscheinlich auch keinen Interesse, wenn du da zeltest und so.
Ja.
Und dich dann da irgendwo ins Getümmel rein. Aber direkt, sag ich mal, nach Start und Ziel sich da hinstellen mit seinem Zelt. Da hauen dir, glaube ich, die 24 Stunden Jungs auf die 12, weil das deren Platz ist. Und Parzellen sind auch heiß begehrt. Platz ist gerade an der Strecke direkt und so. Da ein bisschen, ja, ein bisschen Finger. Vielleicht kennt man ja auch einen, der also, in einem Team fährt, da fährst ja, zu dem.
Und du setzt dich dann dabei. Klar. Oder man bucht halt auch einen 24-Stunden-Startplatz. Was kostet der?
Boah, weiß ich nicht. Wenn du mit 8, es ist verschwindend gering.
Okay.
Also eins, klar, es
kostet also wer dann Geld, mit einem Team da ankommt und...
Ist für das Erlebnis. Und mein Tipp ist es, egal ob 8er-Team, 4er-Team oder 2er, 1er, wir werden eigentlich jünger, nehmt euch den Montag frei.
Alles klar. Nächste Rennen ist, es steht noch kein Datum fest, aber ja, vermutlich
Hannover, ne?
August, Hannover, Pro Am, dein Tag in Hannover am Maschsee. Ja, zum Rennen, was kann man zum Rennen sagen?
Da bin ich auch mal Dritter der Altersklasse geworden.
Auch relativ flach.
Ja, relativ flach.
Am Maschsee nachher vorbei und endet im Sprint. Hannover, eigentlich auch ganz coole Stadt.
Ne? Schönes Rennen, gut organisiert. Relativ entspannt, finde ich. Also das Ganze drumherum. Wir sind das letzte Mal zusammengefahren. Also zur Erklärung, dass es nicht wirklich topografisch anstrengend ist, ist, dass ich ja nicht gerade bekannt dafür bin.
Dass du noch in der Spitzengruppe warst.
Ich war bis nachts auf der Hochzeit. Nichts getrunken, aber war halt lange wach. Bin sehr früh auf. Wir sind morgens dahin gefahren mit dem Auto. Ich habe kaum geschlafen. Ich konnte halt... Ich bin der Letzte der Spitzengruppe geworden, ist ja auch egal, aber ich konnte die Spitzengruppe
relativ. Sind so ein paar Wellen drin, ne? Also aber keine nicht Berge.
Selektives. Also, aber schön. Schön, breit. Du hattest ein bisschen Spaß mit der Neutralisation da, ne? Ist der nicht immer so vor den Kurven, hat er so hart beschleunigt, danach gebremst oder so?
Ach ja, so ein
bisschen. Und am Anfang können die Veranstalter nichts für, waren halt Baustellen ein bisschen, was so ein bisschen ja, nervig, ging alles gut, aber.
Der fuhr, glaube ich, auch erstmal mit irgendwie 20 oder 25 da lang, wo du denkst, boah, und es stauchte sich alles. Ja, genau. Ja, dann fahr doch einfach mit 35, mit 40, irgend sowas. Also ich meine, selbst mit 40 im Feld, im Flachen, kann da jeder gut mitrollen.
Bist du mal rund um Düren gefahren? Lizenzrenngröße. Nee. Da war, am Anfang fährst du so einen Berg hoch, relativ eine Neutralisation. Und da fährt aber das Neutralisationsauto mit 40 hoch. Das heißt, du hast 200 Starter und das Rennen fahren dann oben auf der Kuppe noch 50. also inklusive mir sind rausgefahren, in der Neutralisation rausgefahren.
Ja, dann haben wir noch 23. bis 25. September.
Muss der Riderman sein.
Ist der Riderman. Riderman, erster Tag Einzelzeitfahren, zweiter Tag...
Die Hirschhalde.
Hirschhalde, zweiter Tag Rennen, dritter Tag Rennen. Alles bergig, aber alles in allem eine gute Veranstaltung für 150 Euro, oder was, glaube ich, der Startplatz kostet.
Ich weiß es nicht, genau.
Wie auch immer... Um die 150 Euro, guckt selber nach.
Schönes,
ihr wisst es dann besser.
Event. Schöne Landschaft.
Ein tolles Event. Geil. Abends mal ein Bier trinken, nee, mal zusammensitzen.
Nie wieder, wenn das nicht.
Morgens Döner zum Frühstück und dann kommt die nächste Etappe. Also
bei deinem Teamkollegen Haber.
Ich weiß, wir haben auch schon im Podcast darüber berichtet. Die Geschichte haben wir ja schon erzählt. Mhm. Aber im Grunde genommen...
Da war der Podcast ganz neu.
Ja.
Ganz, ganz neu.
Im Grunde genommen kann man sagen, für einen Anfänger, der wirklich ein ganzes Radwochenende haben möchte oder auch mal gucken will, so ein Mehr-Etappen-Rennen. Es sind ja dann drei Etappen, dreimal nervös sein, dreimal am Start stehen, dreimal
Ermüdung
Volllast
auch
fahren.
Vom Vorabend, ne?
Genau, ne? Nicht immer frisch an. Super zu empfehlen, ganz toll organisiert,
bei
immer
Dürheim
wieder ein tolles
wunderschön.
Rennen. Man lernt unheimlich viele Leute kennen.
Harald Glöckler wohnt da.
Ja, und allein deswegen würde ich da starten. 3. Oktober.
Ja, das ist, ich habe heute.
Ja, was ist es denn?
Ja, ich lass mich doch mal den Bogen spannen. Du bist ja wie so ein Dampfesel. Willst du nach Hause, ne? Fühlst dich hier nicht wohl. Ist kalt ein bisschen auch, ne?
Ja.
Willst du die Jacke haben?
Nur Gurken, Paprika, Möhren und...
Ich beiß gleich mal rein mit dem Mikrofon. Ich habe mir ja einen Rohkostteller gereicht bekommen. Ich habe heute tatsächlich eine Festplatte gefunden bei mir, wo alte Handybilder und 2016. 2016 war unser beides Radsportjahr schlechthin. Mucha Radler, erstes Trikot, habe ich rausgefunden. Bist du damals Münster mitgefahren, wo wir, also ne, 3. Oktober Münster, wo wir danach im schwarzen Schaf waren? Nee, das war vor dir. Das war ein Jahr vor dir. Dann ist mein Handy scheiße.
Ich bin ja auch schon Münster gefahren, wo ich in noch keinem Radteam
okay, also da bin ich mit deinem Teamchef, da gibt es Bilder, wo dein Teamchef und ich Jägermeister aus der Flasche trinken. Da hat, glaube ich, dann immer der Teamkollege aus Köln, Rodenkirchen, Back on Track, hat im Auto geschlafen und es ist komplett aus dem Ruder gelaufen.
A,
warum trinkt man Jägermeister aus der Flasche?
Frag deinen Teamchef.
B, warum war ich nicht dabei?
Weiß ich nicht. Wir standen nachher alle rauchend vor der Tür, alle Radfahrer. Ich glaube, irgendwer hatte Schachtel Zigaretten. Es war so bitterbös. Ich war so ratzen. Da gibt's ein Bild, da saßen wir am Rad am Ring stand. Rad am Ring hatte einen Werbestand und Rad am Ring hatte einen Deal mit Red Bull. Und ich habe damals, die Jungs kennt man ja, wir hatten damals auch 2, 3, 24 Stunden Rennen außerhalb von Rad am Ring. Teammäßig haben wir uns immer so mit Parzellen geteilt. Wir kannten uns, man kennt es ja auch regional alles, ne? Man kennt sich. So, und dann habe ich mich ja mit dem Christian damals hingesetzt, so schön auf die Sonnenstühle, war ein geiles Wetter. Und da habe ich mein Vollbart. Er holt die Dosen Red Bull raus. Ich hole die Flasche Wodka aus dem Rucksack. Wir die Dosen schön halb leer gemacht und da mit Wodka aufgefüllt und haben uns dann während der Siegerehrung in den Sonnenstuhl liegend da doch die ein oder andere, also wir haben die Pulle Wodka relativ schnell leer gemacht und das war der Mann mit dem Vorschlag. Aber irgendwann saß Daniel Knüß mit einer Flasche Sekt auf meinem Schoß und hat sie mir, darf man das sagen, oral eingeführt.
Dieses Bild, also die Story kennen wir schon und das Bild ist ja auch bereits bei uns am Instagram-Account.
Das war mal Jedermann-Bild des Jahres vom Challenge
Magazin. Das haben wir bei uns
haben wir schon, weiß ich nicht.
Es ist schon, du das hast es schon hochgeladen.
Boah, das hat komplett gegossen in Sekt. Es
sieht nach Spaß aus.
Da haben wir mit dem Jörg, ich, meine Frau, Jörgs Ex-Freundin, damals haben wir im Steigenberger, wie heißt er, im Mövenpick-Hotel, was ja jetzt nicht ganz so das hässlichste Hotel ist. Und dann bin ich ja stinkend mit Sekt. Da waren wir doch auch mal. Da sind wir mit dem Fahrrad doch zurückgefahren.
Ja, haben wir im Dosen Foyer gesoffen. Gesessen.
Da haben wir doch hier meine Moskowskaja-Dosen gesoffen.
Im Foyer.
Ach, auch unangenehm. Unangenehm ja, betrunken. Schön. Unangenehm
betrunken. Wohlgefühlt.
Da waren wir dann nachher in dem, wie heißt der Laden da?
In dem Zelt?
Nee, wir waren doch essen irgendwo.
Ach so, ja.
Sarah holt das Auto.
Flammkuchen.
Sarah und Melissa holt das Auto.
Extrablatt.
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 Ein Körner trinken. Ja, wir holen das Auto. Die steht schon da vorne hupend.
Ja.
Geil.
Ja, Münster, also, tolles Rennen.
Münster,
machen.
Rennen.
Scheiße, früher
flach,
war kalt.
Flach denkt man, dann kommt aber der Anstieg zum Longius hoch. Alle drei Jahre. Also jedes Jahr gibt es eine neue Strecke.
Ja.
Und also ich glaube, in einem Dreierrhythmus wiederholen sich die. Also sprich, wenn du Longius jetzt hast, in einem Dreier, da kommt zweimal ganz andere. Das ist das Coole. Du hast im Prinzip jedes Jahr eine andere Strecke. Du hast oft verschiedene Start. Ziel immer am Münsterplatz. Einzig doofe, ist das, heißt das Ding Münsterplatz? Ich weiß es nicht. Ist ja nicht in Bonn? Keine Ahnung. Das Ding da am Schloss.
Schlossplatz.
Schlossplatz. Das einzig doofe ist tatsächlich dadurch, dass es so unselektiv ist, die Einfahrt, du fährst ja im Prinzip gefühlt 10 Kilometer geradeaus ins Ziel, da gibt es immer Stürze.
Du kannst aber vorher selektieren und ich weiß, dass oft in Münster.
Beiß jetzt mal inne.
Was ist das? Beiß mal in die Möhre. Ich weiß, dass oft in Münster Ausreißer angekommen sind.
Auf der kurzen?
Keine. Auf der langen?
Ja.
In der kurzen sind wir dieses Jahr mit 10 Mann angekommen. Also es ist jetzt auch keine 200er Felder, die da reinkommen. Wenn ein Anstieg drin ist, der selektiert, so wie ich es eigentlich kenne. Also ja, ich bin ja auch selber mal Dritter, glaube ich, in Münster geworden. Ne?
Das war vor 2 Jahren. Da habe ich doch mein Mega.
Nee, vor drei jetzt, ne?
Da habe ich doch mein Mega Attacke 5 Kilometer. Der ist doch
da
hier.
Ist der ist doch der. Unser Benedikt Helbing. Oder wie hieß er nochmal bei DKS?
Ich weiß, wir müssen Daniel fragen. Also Pissaras Daniel von dir. DKS, irgendwas Neues. Hast du ein neues Symbol gesehen?
Wir machen ja weiter jetzt erstmal. Münster, Rennen, was man als Jedermann fahren muss, ja. Weil man danach den Saisonabschluss feiert und der harte Kern ja dann noch nach Rügen fährt, ist ja dann meistens noch Mitte Oktober. Rügen-Challenge. Kann ich auch empfehlen. Aber jetzt kommt noch.
Welches Team hatte noch mal gewonnen, als du Dritter geworden bist? Ich frage für einen Freund.
Puh, weiß ich nicht mehr. Ich habe doch nicht so mit Zahlen und Fakten. Jetzt kommt noch ein Rennen. Und zwar, wann ist Dresden? 12. Juni?
Das, ja.
11. Juni ist unser heißgeliebtes Velo Grand Prix Meiningen.
Geil, darauf freue ich mich wieder.
So, und ist Stand jetzt noch kein GCC. Die Jungs haben letztes Jahr darum gekämpft, in GCC reinzukommen. Dieses Jahr kämpfen sie weiter, ob es nachher funktioniert. Man weiß es nicht, aber kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen. Du auch, es ist ein tolles Rennen, es ist toll organisiert, es hat eine super Kulisse, die Strecke ist super,
Landschaft auch wunderschön.
Es ist selektiv, also es wird selektiert, das heißt auch, wenn ihr
euch nicht so sicher fühlt, es geht nach dem Start direkt den ersten Berg hoch und dann reißen die ersten schon auseinander. Also es sind keine mega großen Gruppen, spätestens an dem Berg, an diesem einen Berg nach, was war das, 20 Kilometer, 25? Genau, ist es sehr entspannt zu fahren. Danach ist geil, also es macht richtig Spaß. Ich kann es euch ans Herz legen, merkt es euch, 11. Juni. Und gerade jetzt, wenn man hier aus unserer Gegend kommt, aus dem Westen, ist es vielleicht eine coole Sache, erst nach Meiningen und dann am Abend weiterfahren
nach
Dresden. Sind dann nochmal 2-3 Stunden weiter bis Dresden.
Kann man aber kein Bier trinken in Meiningen.
Ja, das ist bitter. Schade. Oder du musst halt nur Meiningen fahren. Ja, das sind so die Rennen für...
Ob der Haute mich fährt?
Bestimmt. Müsst ja jetzt Routine haben. Oder du Gewohnheitsrecht.
Stimmt, genau. Haben wir immer so im Art, komm.
Ja. Ja, das sind die Rennen 2022, GCC plus Rügen und Meiningen. Das wären auch noch so Rennen, die ich mit rein... Plus natürlich die Lizenzrennen rund um Kirchturm. Aber da müsst ihr bei euch...
Ich hoffe mal wieder, dass es... Also ich hätte richtig Bock auf 12 Stunden Solda. Hätte ich richtig Bock drauf. Kelheim hätte ich mal wieder Bock drauf. Also ich habe auf so Events mäßig, so 24-Stunden-Rennen. So das fehlt mir.
DKS hat ein neues
Emblem.
Sieht geil aus. Ich habe es nur so gesehen, war ein bisschen irritiert, aber ja, sieht nicht schlecht aus.
Ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass es DKS war, aber das mit dem Rot, das sieht richtig gut aus. Ja. Jungs, habt ihr gut gemacht.
Ja. Bei uns kommen ja schon mal Anfragen rein. Wie komme ich in ein Team? Was muss ich tun? Kommt wirklich öfters. Also, mal für alle, die Interesse haben, in einem Team zu fahren.
Schreibt den Jupp privat bei Instagram an.
Nein. Erstmal muss man sich natürlich fragen, was will ich? Wie viel Rennen fahre ich? Will ich halt einfach nur in einem Team fahren, damit ich mal ein Trikot von denen habe und dann einmal am Start stehe und dann nach Ausreden suche, so nach dem Motto, jede Ausrede zählt? Oder habe ich wirklich Interesse, das Team zu unterstützen, paar Leute kennenlernen, mich damit zu identifizieren. Dann ist natürlich...
Gleichgesinnte kennenlernen.
Genau. Dann ist die Frage, wie tick ich? Bin ich jetzt auch eher mal so drauf, dass ich mal ein bisschen locker und auch mal gerne Pommes esse mit einem Bierchen nach dem Rennen? Oder bin ich total asketisch, Leistung ohne Ende? Alkohol ist ein Fremdwort. Ich esse nur Salat und Nudeln und... ne. Da muss ich mich auch da fragen, weil es gibt halt Teams, die ein bisschen dort lockerer sehen und Party machen, und es gibt halt wirklich Teams, die da sehr akribisch sind, die natürlich meistens mehr gute Fahrer oder stärkere Fahrer haben in der Regel. Da muss man sich, glaube ich, einfach einsortieren und sagen, was will ich? Und dann gibt es halt auch noch Teams, wo man, also dann wäre der normale Weg, ich bewerbe mich erstmal. Mhm. Weiß ich zum Beispiel DKS, schreibe ich eine Bewerbung hin, ich bin der so und so. Haben wir schon mal gesagt, schlecht wäre da nicht, wenn man schon ein paar Ergebnisse oder überhaupt Rennen hat, wo man dran teilgenommen hat. Weil es gibt ja die Leute, die sagen, ja, ich fahre alle Rennen. Ja, wie viel bist du denn bis jetzt gefahren? Ja,
aber ich fange jetzt
einmal rund um Köln. Ne?
Genau.
Ja, und hat mir so gut gefallen. Und jetzt
immer. Die Sache ist, glaube ich auch, man muss... ich will nicht sagen, es gibt so eine All-Inclusive-Meinung, so jetzt bin ich im Team, jetzt kriege ich ja alles gestellt oder ich kriege Sachen günstiger und so. Gibt es auch, ganz klar. Nur, das wächst ja nicht auf den Bäumen. So. Also ich glaube, die Grundfrage ist so, also ein Team lebt ja nur von Menschen. So, ne? Und was kann ich denn dazu einbringen? Oder was bin ich bereit, was will ich überhaupt dem Team überhaupt erstmal geben, damit ich was kriege, in welcher Form auch immer. Wenn ich der Asket bin und mich nur mit über Wattzahlen unterhalten möchte, ist, glaube ich, schlecht mit einem, der einen Bierbauch hat und Pommes. Ne? Also das passt halt irgendwo nicht.
Ja.
Und das ist die Sache, erstmal fragen, so was will ich, wo will ich hin? Sich dann nie in Rennen gefahren zu sein, aber seit 3 Wochen auf Bier verzichten und nur von Wasser leben und glauben, ich wäre jetzt der Toursieger, sich dann bei den vermeintlich großen Jedermann-Teams, die auch da in irgendwo um Gesamtwertungen fahren, zu bewerben, ist auch ein bisschen naiv gedacht. Ne? Also irgendwo ist da die Grenze, dass Teams halt auch dann eher auf dich zukommen.
Ja.
Weil da ein anderer Anspruch ist, als es gibt ja auch viele große Jedermann-Teams, wo man sich, ich nenne es jetzt ganz böse mal, einkaufen kann, wo man einen Obolus für ein Paket zahlt und dann zu einer Community wird, was ja gar nicht schlecht
genau,
ist.
Genau, das wäre so mein nächstes Thema. Ich sehe das zum Beispiel bei Leetze, ne?
Ganz viele hier, Marcel
Wüst, ich sage ja deswegen Leetze, zum Beispiel, also Leetze macht das,
Nutrition.
Ne? Nutrition, da kannst du dich einkaufen. Hm. Und dann fahren, und spätestens, wenn du da richtig gut bist, oder du lernst ja dann auch im Fahrerfeld Leute kennen.
So ist Moskau Sky entstanden.
Ja, dann kann natürlich sein, dass du ins Gespräch kommst und sagst, hier Jungs, ich würde gerne bei euch, und die sagen, ja, warum eigentlich nicht, und zack, bist du woanders. Also,
aber du musst erstmal liefern.
Am Ende musst du liefern, du musst bereit sein, Strecken zu fahren, und dann bewirb dich nicht für ein Team, um, wie gesagt, nachher ein Rennen zu fahren. Das macht einfach nur unnötig Arbeit und Probleme, und einem selber ist dann auch... Einem selber ist es auch unangenehm, wenn du dauernd gefragt wirst, was ist denn jetzt mit dir? Ach, das Rennen fährst du auch nicht und das auch nicht. Mhm. Und diesmal hast du auch was. Wird langsam, dann passt es nicht. Dann lieber alleine mal jedermann fahren, und dann trifft man sich auch so nachher zusammen am Bierpilz mal, und dann ist es gut. Also wer Teams sucht, einfach die Teams anschreiben. Wenn ihr wirklich eins seht, wo ihr denkt, boah, das ist genau mein Ding, coole Typen, coole Mädels, coole...
Auch einfach mal ansprechen.
Im Rennen oder so, ne?
Ja.
Man einfach mal, hey, wie sieht's aus und so, und quatschen und.
Traut euch
und am.
Connecten. Wie heißt es? Networking.
Socializing.
Socializing, Networking betreiben. Und
ja.
Gut, ist natürlich in Zeiten von Corona schwierig, das live zu machen, aber auch da gibt es ja Instagram-Seiten. Webseiten, also wie heißt es doch, Webseiten heißt es normal, ne? Normale ja. Internetseiten und so, wo Ansprechpartner drinstehen. Und halt, wie gesagt, Jupps privater Instagram-Account. Können wir die umnennen? Der Fahrervermittler.
Fizi, ich weiß schon, was auf dich an Arbeit zukommt, wenn ich im Skiurlaub bin.
Ich befürchte es. Ich mache einfach alles aus.
Ja, dann habe ich mir neue Überschuhe gekauft, Fizi.
Hast du sie dabei?
Ich hab sie vergessen.
Ach Mann, ich wollte sie doch mal sehen.
Ja.
Und warum hast du die mit dem Gelb geholt, du Depp? Das sieht...
Ja, weiß ich. Ja, ja, jetzt kommt wieder Fietz. Ja, Mr. Stylo, ne? Ich will jetzt nicht deinen Vorbau. Ja, er ist effektiv und er hilft.
Ich bin behindert momentan.
Er hilft, aber er sieht trotzdem scheiße aus.
Zweifelsohne.
Und die Überschuhe sind auch effektiv mit den ganzen Reflektoren und Gelb. Sind auch effektiv und sehen auch scheiße aus. Ja. Okay. Aber sie helfen. Wenn ich von der Seite, wenn ein Auto kommt und sieht mich durch diesen scheiß aussehenden Überschuh, dann bin ich froh, dass das Auto mich nicht überfährt, weil in dem Sinne nicht schön gestorben. Ne?
Ja, du hast ja recht. Aber ich hätte sie gerne mal live gesehen.
Die Überschuhe kriegst du auch ohne Reflektoren und ohne hässliches Gelb.
Doch, aber mit dem Silber dran, und das reflektiert auch im Dunkeln.
Nein, das ist dann ohne und kostet, glaube ich, auch sogar 5 oder 10 Euro weniger. Und okay. Ich habe aber gesagt, ich entscheide mich, weil im Winter sind die dreckig.
Das du bist Hundevater, du hast Familie. Matsch.
Ja, genau. Ich muss abends das Geld für den Hund ranschaffen.
Ohne dich läuft sie abends. Was das machst du so in der Freizeit?
Abends von der Arbeit bringe ich die Lohntüte mit nach Hause.
Abends? Also um 14 Uhr oder wann?
Ja, bei dir ist schon mittags wieder Schluss, das weiß ich ja, ne? Aber wir arbeiten bis abends. Ja. Überschuhe. Jetzt, was einer, sind es denn? Frag doch mal, was es für welche sind.
Ja, ich weiß es ja. Welche Überschuhe sind es denn? Es sind sehr lange.
Es sind lange. Sie sehen auch nicht nur wegen dem Gelb, sie sehen auch so ein bisschen, scheiße will ich nicht sagen,
aber
ungewohnt sehen sie aus.
Ja, ja.
Und zwar habe ich tief in die Tasche gegriffen und habe mir von Spatzwehr die Überschuhe geholt. Und zwar ist der Gedanke echt gut. Also es sind Neoprenüberschuhe, sie sind warm.
Sind sie sehr dick?
Sie sind
auch
wasserdicht, sie sind gar nicht so dick.
Okay.
Aber sie sind warm, sie sind wasserdicht. Und das haben sie echt gut gemacht. Da denkt man erst, ja, ist ja klar. Aber die meisten machen es nicht. Wo läuft dir die Suppe in den Schuh?
Oben
rein in den Überschuh. Mhm. Also das Wasser spritzt, also auch trotz Schutzblech spritzt ja immer ein bisschen ans Schienbein?
Mit einem guten Schutzblech weniger, aber ohne Vollkanne, ja.
So, ich habe auch jetzt wieder diese, wer mal nach Schutzblechen suchen will fürs Rennrad, ich fahre SKS Race Blades Long. Gutes Schutzblech, bis auf die Halterungen, die am Hinterrad sind, also Vorderrad sind dieselben Halterungen. Das ist ja ein dünnes Blech, was du an die Schraube von der Bremsaufnahme schraubst. Quasi, du tust die Schraube ja von der Bremsaufnahme, nimmst du raus.
Ach, da wird eigentlich, ja.
Die Bleche dazwischen, und dann schraubst du das in den ganzen Bums wieder fest. So, und du hast ja unheimlich viel Vibrationen. Und diese Vibration hat bei mir mal dafür gesorgt, dass hinten die Aufnahme gebrochen ist und das Rad dreht ja dann nach vorne und das Schutzblech klappt dann nach vorne und hat es mir dann volle Pulle unter die Bremse gezogen. Dann habe ich hinten eine Vollbremse gemacht, habe ich denen auch geschrieben, habe gesagt, Leute, wenn ihr da was tun wollt, verstärkt die Aufnahmen, weil anscheinend ist es zu dünn. Und das war jetzt nicht 5 Jahre fahren, sondern ich war, glaube ich, 2 Jahre damit unterwegs.
Aber wenn alles montiert, tolle Dinger.
Mein Tipp? Super Dinger, also spritzt auch nicht viel hoch. Aber nochmal zurück, das Wasser spritzt dann auf die
Überschuhe.
Ich will jetzt nicht meckern, aber es wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn du noch 20 Minuten mit dem Essen warten könntest, weil das, glaube ich, schon ein bisschen...
Ich habe gesagt, ich kaum ein bisschen, aber erzähl weiter.
Ja, und ich sag, mach es besser nicht.
Morgen. Dein ganzes Geschmatze, die ganze Kacke, muss ich alles rausschneiden.
Ja, ist ja so, so. Teller ja, weg. Was? Ja.
Erzähl weiter.
So, es spritzt natürlich auf die Schienbeine und läuft dann von oben in den Überschuh rein. Genau. Und dann hast du irgendwann, also da mögen auch die Überschuhe vielleicht wasserdicht sein, von vorne, von hinten, von unten, von allem. Aber irgendwann läuft es halt oben rein, das ist der Schwachpunkt. So, und bei diesen Überschuhen hast du quasi, die sind aus Neopren, Stretch, auch kein Reißverschluss, nichts.
Ja.
Und die ziehst du übers ganze Schienbein drüber. Also die enden quasi unterm Knie.
Ja.
Das heißt, diese Stelle, wo eigentlich das Wasser gegenspritzt, da ist nämlich der Überschuh schon und da hast du keinen Übergang von Hose zu Überschuh oder irgendeine Naht. Und das finde ich absolut clever nachgedacht und ist auch effektiv. Es funktioniert.
Wird das nicht scheiße heiß am Bein?
Es wird warm am Schienbein. Aber der Überschuh hat vorne am Schienbein sogar noch einen Filz. Warum? Weil Schienbein hast ja keine Muskulatur, die warm wird. Mm-hmm. Da hast du ja nur Haut.
Ja.
So. Und genau dieser Part ist ein Filz. Und hinten, wo der Muskel ist, wo es was wärmer wird, ist kein Filz. Das heißt, du hast eine gleichmäßige Wärme. Und von vorne kommt ja auch noch Wasser und Wind, was im Prinzip dein Schienbein auskühlt, was du vielleicht gar nicht so merkst. Aber
du hast ja auch eine dicke Hose an. Also die Hose sind ja auch dafür ausgelegt, dass es wahrscheinlich da winddicht.
Ja, du fährst jetzt nicht mit dem Ding beim Riderman als Aero-Überschuh. Du fährst das Ding schon im Winter bei 2, 3, 4 Grad und Regen. Oder halt auch Minustemperaturen.
Okay. Also so dick sind die schon.
Die sind, die kannst du im Winter durchfahren. Kommt natürlich immer noch drauf an, wie empfindlich du bist.
Ja.
Du hast aber auch bei denen mehrere Stufen. Also es gibt auch noch einen Schuh, der komplett mit Vlies ausgestattet ist.
Okay.
Der nochmal ein bisschen dicker ist von der Isolierung her.
Ach, cool.
Und den, der ist dann wirklich bei richtig. Aber da habe ich schon gesagt, ich habe gar nicht immer so kalte Füße. Ja. Also ich kann es relativ gut, also manche haben ja schon kalte Füße auf der Fußbodenheizung.
Ja, ich gerade
momentan. Ja, bei mir ist es nicht der Fall. Deswegen habe ich mich für diese Schuhe empfohlen. Entschieden, genau. Und kann diese dann halt für gleiche Füße oder gleiches Kälteempfinden, wie ich es habe, auch empfehlen.
Jetzt sag mal, wie viel Millionen hast du dafür bezahlt?
Ja, pass auf, ich glaube, dieser Schuh, den ich da habe, der kostet tatsächlich 105 Euro. Lass mich nicht lügen. Ich habe auch noch einen Fehler gemacht am Anfang. Unten hast du einen Klettverschluss für unter der Sohle, für den Steg. So, das ist der einzige Klettverschluss. Sonst hat der Schuh keinen. So, was macht man, ne? Ja, wo ich den Schuh noch gekauft habe, habe ich noch angerufen. Ich sage, und wie zieht man den Schuh an? Gibt es da irgendwie einen Tipp? Hast du da was Heißes? Ja, musst du so aufkrempeln wie ein Socken und dann ziehst du den an. Mhm. Alles klar. Schuh an. Aufgekrempelt wie ein Socken. Ich denke, den kriegst du doch im Leben nicht über den Schuh drüber. Was geht dann? Und dann musst du aufpassen, hast du die Cleats unten, dann ziehst du natürlich, ne? Und so.
Nein, du musst
irgendwann sprang der Groschen. Du ziehst den natürlich an, bevor du den Schuh anziehst. Ziehst den hoch ans Schienbein.
Hast du keine Velotus?
Doch, habe ich. Mit denen habe ich. Klar, ja, dann kam es doch irgendwann wieder. Und dann ziehst du den Schuh quasi an, ziehst den Überschuh von dem Schuh auch hoch, so ein bisschen, ziehst den Schuh an und machst deine Schuhe fest. Und danach ziehst du dann von oben runter quasi die Kappe über den Schuh drüber.
So zieht man meine Dekadon-Überschuhe auch an.
Und bindest dann unten den Klett dran und oben hast du ihn, ja, den ziehst du dann wirklich wie so einen Socken hoch.
Ja.
Fertig. Top.
Also ich fand die, als sie rauskam vor 3, 4, 5 Jahren, als er erstmal gesehen hat, da haben ein paar Profis die getragen.
Es gibt auch eine extra ungelabelte Version nur für Pros.
Ja, ich weiß.
Für die Frühjahrsklassiker.
Aber das, es gibt ja die, die heißen dann Legal oder so, und die sind dann kürzer. Weil die
Legals, und die sind, ja, die kriegst du relativ lang, und die UCI schreibt ja Regeln vor, bis wohin der Überschuh gehen darf, bis zu einer bestimmten bis zur Wade, keine Ahnung was.
Gibt die Hälfte eine, der Wade, ja.
Eine Stelle. Und dann und kannst du die manuell abschneiden, so dass es UCI-konform ist.
Werde ich dieses Jahr mal drauf achten, je nachdem, ob es Rennen gibt und ob die auch bei so kaltem Wetter, weil ich glaube, ich habe bewusst noch nie ein Radrennen gesehen, wo die Neoprenüberschuhe tragen.
Es sind dünne, ne? Es ist jetzt nicht so dick wie meiner. Ja, okay, es sind dünne, ja. Sie sind auch nicht gefüttert, aber die sind.
Mit dünnen Neoprenüberschuhen, die kommen morgen. Bin ich mal gespannt, wie
die sind. Wasserdicht. Auch
ist Neopren immer wasserdicht? Ich dachte, Neopren ist ja eigentlich, dass das Wasser durchlässt und die Schicht zwischen Wasser und Taucheranzug,
ja,
und Körper, das
ja,
ist die
ja.
Wärme. Deswegen ja. ist Neopren.
Also ich habe mit denen bis jetzt keine nassen Füße gekriegt. Ich weiß nicht, ob die noch eine Schicht vielleicht innen noch mal drin haben. Ja. Keine Ahnung. Also Neopren ist natürlich auch wärmend, so schon von der Luft. Aber ja. Klar, so ein Taucheranzug basiert darauf, glaube ich, dass er sich voll Wasser saugt und das Wasser
abgibt.
Genau, sondern das Wasser hält und das Wasser erwärmt sich dann und dadurch frierst du
nicht. Nee, aber meine Neopren, die sind auch trocken. Also die Schuhe sind dann, klar, ein bisschen geschwitzt, logisch, ne?
Aber, ja.
Da bin ich mal, also das, ja, schon mal, das ist ein stolzer Preis, wenn ich überlege, meine haben 35 Euro gekostet.
Das ist richtig, aber ich bin eben auf dem Weg zu dir unten über den Karton gestoßen und da waren noch tatsächlich meine verlorenen 12-Ender drin.
Ich dachte, die wären kaputt.
Ja, die sind kaputt und wurden auch zigmal geflickt, aber da sind sie noch. Und bei denen zahlst du ja auch schon 40, 50 Euro mal eben schnell.
Okay, keine
Ahnung. Also, ja, du ist mit allem so, du kannst es dir überlegen. Ich habe jetzt gesagt, ich gönne sie mir mal. Ich möchte im Winter jetzt fahren. Ich will beim, wenn es mal, und wenn die Straßen nur nass sind, kein Regen von oben, dann hast du halt unten ganz schnell die Füße nass und dann ist es kalt und dann ist es unangenehm. Und,
du hast auch die Handschuhe geholt, ne?
Ich habe mir auch die Handschuhe geholt, ja.
Das sind auch Neoprenhandschuhe.
Ja.
Kommst du mit klar?
Vom Tragekomfort bei trockenem Wetter würde ich grundsätzlich keine Neopren-Handschuhe empfehlen, weil der Tragekomfort echt ätzend ist, finde ich. Ja, brauchst du gar nicht, bleib ruhig sitzen. Der Tragekomfort ist halt ätzend.
Ja, 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 genau.
Die sind so eng und ich habe dir auch eine Nummer zu klein gekauft, glaube ich. Und ja, 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 genau. Solche sind halt auch von Spatz.
Mhm.
Auch gut geschnitten. Ich habe jetzt welche von, ich weiß gar nicht von was. Ich habe ein paar Klamotten hier bekommen von DSM.
Ja.
Und da war auch ein, war das von Kraft?
Hatten die nicht BioRacer?
Die hatten BioRacer, aber ungelabelt. Also steht nicht BioRacer drauf, aber die haben BioRacer. Da habe ich mir die Regenjacke jetzt noch von besorgt.
Ja.
Und der Handschuh war halt so geschnitten, dass du dachtest, okay, oben am Finger schön, aber unten wie eine Platte an der Hand.
Auch ein Neoprenhandschuh.
Weißt du, was ich meine? Neoprenhandschuh. Und so steif, irgendwie nicht flexibel.
Ja.
Naja, dann habe ich diese Spatzdinger halt geholt, die Spatzhandschuhe. Bin ich jetzt nicht bei strömenden Regen gefahren. Ich glaube, das ist halt so Rügenrennen, es regnet, würde ich die halt anziehen.
So dicke Handschuhe?
Ja, würde ich anziehen. Ja, da sind nicht 3-4 Grad. Also da fährst du nicht mehr mit kurzen. So.
Nee, aber da gibt's, ich habe hier so
ja, Wasserdichte. Aber ich würde diese Handschuhe auch nur anziehen, wenn es regnet, also Neoprenhandschuhe, weil der Tragekomfort ist ätzend. Kalte Hände, nasse kalte Hände sind ätzender.
Ja, klar.
Also, wenn es trocken ist, die schönen plüschigen Handschuhe, die warm halten. Wenn es nass ist, den Kompromiss eingehen und das ätzende Gefühl von den Neopren zu haben, aber halt keine kalten Hände.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also das ist, da bin ich bei dir. Das ist, also ich bin ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, ich hätte es mir falsch gekauft und ich hätte ein scheiß Gefühl und so. Weil man sieht es bei den Profis ja tatsächlich oft, dass die Neoprenanschuhe, gerade bei kalten, denk an Milan San Remo 2012, wo es so richtig kalt war. Geil, so, die kannst du so aufpusten, ne? Dann geht's blub.
Ja?
Ja, hab ich weggeschmissen, aber kann ich dir zeigen.
Also, ja gut, dann werden sie auch wasserdicht sein. Sonst wäre ja die Luft.
Stimmt.
Ne?
Stimmt. Auf jeden Fall, ja, wenn die Profis es machen, machen wir es auch und finden es gut. Und ja, aber mit dem, es ist ein beklemmendes Gefühl, und aber wie du sagst, ne, lieber, da denke ich mir aber mittlerweile, ich habe so andere wasserabweisende Handschuhe, wenn die nass sind, wenn ich nur anderthalb Stunden Rennen fahre, ah, überlebe ich das auch noch irgendwie? Also,
ja, wir werden's im es ist, glaube ich, ein Trainingshandschuh für Leute, die halt auch wirklich bei richtig scheiß Wetter fahren.
Gibt ja auch da, wie du sagtest gerade eben mit dem empfindlichen Füßen und so, gibt ja auch Leute mit sehr, sehr empfindlichen Händen, gibt ja auch beheizbare Handschuhe und. Ja. Da habe ich solche Füße, bin ich ziemlich empfindlich, würde ich sagen. Mein großes Glück ist, Hände kann ich mit dem dünnsten Handschuh bei kältestem Wetter fahren. Also ich habe, glaube ich, noch nie kalte Hände gehabt.
Ja, gibt
Gott sei Dank. Also,
gibt, ja. Und drauf steht, glaube ich, it's raining, I'm training. Irgendwie
echt?
Sowas. Ja. Und da muss man sagen, ja, es stimmt, zieh sie wirklich nur an, wenn es regnet. Geil.
Aber auch so grau, ne? Auch da, ja, die Engländer, ist halt die Farbe.
Da ist es halt auch grau.
Ja, ja, stimmt. Aber ja, egal. Aber schwarz ist eigentlich eine geile Marke, so vom Style-Faktor, finde ich.
Ja, Style finde ich
keine Werbung.
Ich finde die Sachen
also,
jetzt nicht unbedingt super stylisch, aber sie sind halt extrem
praktisch, ne?
Effektiv, funktional, extrem funktional. Und
ach doch, wenn du bei Instagram guckst und so, also die Aufmachung, das ist ja alles, das ist eine englische Firma, glaube ich, ne?
Ja.
Das ist ja, also gerade die Engländer Fahrrad fahren, das ist ja schon so eher stylisch unterwegs und so. Doch, die machen das schon ganz gut marketingmäßig.
Es funktioniert auf jeden Fall und ich bin damit zufrieden und
hab sie mir bestellt und bin glücklich.
Und geliefert bekommen.
Was haben die Handschuhe gekostet, wenn die Zuhörer hier?
Oh, ich glaube 60 oder 70. Wow. Es ist alles,
Geld,
ja, es ist
Geld.
Alles
du
teuer.
Du Geld her.
Nee, ich habe so wenig, deswegen kaufe ich was Vernünftiges.
Ja, nee.
Doch,
nee.
Wer billig kauft, kauft zweimal, verbrennt. Nee, nee. Wie viel Handschuhe hast du da drin, sehe ich? Wie viel Geld hast du dafür ausgegeben?
Die nutze ich aber auch alle. Also da ist keine, die wo
ja,
also,
aber wie viele Handschuhe sind da drin?
An langen?
Alle.
Soll man zählen, keine Ahnung.
10, siehst du?
Mehr.
So.
Mehr. Ja, aber ganz im Ernst, nee, meine langen Handschuhe.
Ich habe zwei Paar Handschuhe.
Ja, siehst du, meine langen.
Langen.
Handschuhe. Meine langen Handschuhe. Ich habe 1, 2, 3, 4 lange Handschuhe. Einer ganz warme, wenn es richtig, richtig kalt ist. Und 3 dünne, lange, wovon eine wasserdicht ist. Und 2, das sind 12 € Handschuhe vom Decathlon, die super sind. Gerade fürs Pendeln, die ziehe ich am liebsten an. Und da habe ich mir ein zweites Paar nochmal geholt, weil wenn ich samstags fahre und die dann irgendwie voll, ich hasse es, wenn Handschuhe, ich war 12 Jahre Torwart und es gibt nichts Schlimmeres, wie so Torwarthandschuhe nach einem Jahr so mal dran riechst.
Ja, ja.
So. Und das Fahrradhandschuhe haben das auch ganz, ganz oft.
Muss halt waschen.
Ja, wenn ich samstags fahre, die Sachen in die Wäsche tue und sonntags wieder direkt, ne, dann denke ich, ja, ökologisch ist wahrscheinlich der Fall, aber dann muss ich die Dinger abends an den Trockner schmeißen, dann muss ich noch gucken, dass sie wieder, nee, dann habe ich ein zweites Paar und mache dann eben sonntagsabends die Maschine richtig voll mit meinen Sportklamotten, weil ich dann 2 Sätze habe. Also ich bin mittlerweile die letzten 2 Jahre sehr auf, ich will nicht sagen Masse statt Klasse, Klasse ist wichtig, bin ich voll bei dir, aber auf, ey, ganz ehrlich, wenn ich eine lange Radhose habe und 3-mal die Woche Rad fahre, muss ich 3-mal die Woche eine Waschmaschine irgendwie mir zusammenschustern mit Sportsachen, dass ich die Hose wieder habe im Kalten. Jetzt habe ich 4 lange Hosen, heißt, ich im Idealfall, wenn ich wieder trainiere, wasche ich 1-mal die Woche mit 4 lang, alles ist gut.
Ja, ich gebe dir ja recht. Ich habe ja auch mehrere Sätze Trikots.
Zum Beispiel.
Aber bei Handschuhen, ja, ich trage die heute, dann hänge ich die auf die Wäscheleine, dann kann ich auch 2-3 Tage tragen und dann haue ich die in die Wäsche und fertig. Also bei Handschuhen, die trage ich schon öfters als 1-mal.
Nee, doch.
Aber dafür trägst du die Hosen dann 4-5-mal hintereinander, ne?
Nee, habe ich auch. Also wenn zugehört, dann habe ich 4. Die 5. ist gerade unterwegs. Die kommt nämlich hoffentlich morgen oder übermorgen an. Und die 6. ist nämlich noch bestellt. Habe ich 6 lange, muss ich mal reinziehen. 6 lange Hosen. Bestellt von, gab es übrigens im Vatasia-Shop eine lange Hose ohne Polster. Die gab es nur, weil ich sie haben wollte.
Habe ich auch bestellt.
Auch?
Ja, ja.
Ich dachte, du hast sie nicht bestellt. Aber ich dachte, ihr habt ja bei eurem Team, habt ihr die ja ohne Polster.
Da habe ich ja auch schon 2, aber ich brauchte noch einen. Und die hat auch diese schönen Dinger unter den Füßen. Ne?
Die haben alle meine Hosen nicht. Und ich vermisse es nicht. Also doch, eine Hose habe ich mir unterfüllt. Also ja, ich verstehe, dass das nicht, aber ich habe noch nie das Problem gehabt, dass eine Hose hochgerutscht ist.
Ja, lange Hose hole ich nur noch ohne Polster, nur noch.
Ich freue mich.
Ich habe noch 2 mit, aber
ich habe nur mit. Alle, die haben mit tatsächlich, die Idee hat man, glaube ich, mal drüber gesprochen, die Idee mit der kurzen, finde ich super. Also dass die lange Hose kein Polster hat, finde ich, die Idee, da freue ich mich richtig drauf, auf die Hose, aber ansonsten. Ja gut, ich habe noch alte Handschuhe, die wirklich ich kann ja, wie du siehst, kann ich Sachen nicht so gut wegschmeißen.
Ja, das sehe ich. Also und ich sehe auch hier morgen, wie heißt da, Miro und Erkan vom Trödeltrupp hier einmarschieren.
Es geht. Übrigens, willst du einen Rahmen haben? Nee. Hier steht schon
nagelneu Fucci, ne?
Immer noch keiner gekauft. Will einer einen Rahmen kaufen, Fucci.
Meldet euch privat beim Feeds per PN, wenn ihr einen schönen Rahmen haben wollt.
Ja, nee, meldet über Vatasia, in meinem PN gucke ich nicht rein.
Doch, guckt er immer.
Ja, ja, der ist, nutze ich nur zum Stalken. Nee, wenn einer einen Rahmen, ein paar Brillen. Was habe ich noch zu dienen? Aber das ist ja, was haben wir noch auf dem, wir sind abgedriftet.
Ja, Fizi, wir kommen zu eigentlich einem Highlight, was uns erreicht hat, kurz vorm Jahreswechsel. Okay. Wir hatten schon unsere Folge aufgenommen.
Ja.
Und haben auch über unsere Highlights gesprochen. Und da erreichte uns noch eine E-Mail.
Ja.
Du weißt, worüber ich spreche.
Ja, 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 das, also, ich bin gerade überlegen, ich weiß, du meinst es total lieb und gar nicht, ist Highlight das richtige Wort?
Also in Sachen Zuschriften.
Ja, doch, in der sieht schon, ja.
War es schon Fall. Und es war ja, ja eine ja. Zuschrift, deswegen war es für mich ein Highlight und auch
safe, ja.
Ja, sehr emotional und auch berührend.
Und danke, dass wir die vorlesen dürfen an der
und
Stelle.
Und ne? Danke, dass wir die vorlesen dürfen, weil normalerweise die Mails, die uns erreichen, sind sehr nett. Wir freuen uns darüber, aber sind halt nicht so persönlich.
Privat, ja, persönlich.
So, ja, wie soll man sagen? Dass sich die Leute so öffnen,
ja.
Ist halt normalerweise nicht der Fall und dass wir so berührt waren. Und in diesem Fall habe ich dann extra nachgefragt, ob es, also habe, was heißt nachgefragt? Ich habe einfach geschrieben, die Entscheidung liegt bei dir. Mhm. Normalerweise lesen wir alle Nachrichten vor oder versuchen fast alle immer vorzulesen, zumindest natürlich E-Mails,
mit
Briefe.
Mit Fingerspitzengefühl.
Genau. Und da habe ich gesagt, diese Entscheidung hast nur du zu treffen und da werden wir uns klar nach dir richten. Und diese E-Mail würde ich jetzt einfach erstmal vorlesen.
Ja.
Und danach können wir dann, ich trinke nochmal einen Schluck Wasser.
Soll ich mal nachschenken? Ich würde dir ein neues holen, aber das Gehen ist bei mir so schlecht gerade.
Ist okay. Also es handelt sich auch um eine längere E-Mail.
Mhm.
Und ich lese sie jetzt vor. Du kannst gespannt lauschen und alle anderen können jetzt auch in Ruhe zuhören. Lieber Jupp, lieber Fietz, ein paar Mal haben wir ja schon geschrieben, aber heute möchte ich zum Jahresabschluss in einer längeren Mail erklären, warum mir Vatasia sehr lieb geworden ist. Vor einiger Zeit erkrankte meine Frau schwer an Depressionen. Sie konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen, sie konnte sich beim Frühstück nicht zwischen Kaffee oder Tee entscheiden, es ging wirklich gar nichts mehr. Die ersten Monate versuchte ich so viel wie möglich zu kompensieren, weil ja viele kleine Dinge im täglichen Leben erledigt werden müssen. Bis eine gute Freundin mich fragte, wie es mir eigentlich geht und ich auf der einen Seite von dieser Frage völlig verblüfft war, in Klammern, man hatte sie mir ja einfach nicht mehr gestellt. Man wollte immer nur wissen, wie es meiner Frau geht. Und auf der anderen Seite feststellen musste, es geht mir nicht gut mit dieser Situation. Ich habe dann selbst begonnen, mir Hilfe zu holen. Und die Ratschläge, die ich bekam, waren relativ banal, aber auch wirklich hilfreich. Im Grunde liefen sie darauf hinaus, in dieser Situation, so schwer und kompliziert es auch sei, sich selbst zu vergessen. Auch meine Frau hätte nichts davon, wenn ich nicht mehr funktioniere. Das war's. Es war so einleuchtend wie simpel, aber es ist ein kleiner Anstoß für mich in die richtige Richtung. Und ich bekam die Bestätigung, dass es okay ist, Dinge zu machen, die nur für mich sind, auch wenn es meiner Frau nicht gut geht. Abgesehen davon musste ich feststellen, nichts von dem, was ich tun konnte, konnte ihr helfen. Dafür gibt es Ärzte. Ich konnte alles dafür tun, ihre Situation nicht noch schlimmer zu machen, aber wirklich helfen, dafür braucht es Experten. Ich fing wieder verstärkt an, mich mit dem Rennrad zu beschäftigen. Nicht nur zu fahren, sondern auch in Momenten der Ruhe Artikel zu lesen, Tests zu durchstöbern und Podcasts zu hören. Vatasia war am Anfang für mich perfekt. Ich hatte bis dahin keine Interesse an Profisport und ihr habt die Themen oft so banal rübergebracht, dass es auch für mich als Anfänger easy war zu folgen. Und ich hörte euch gerne zu, weil ihr einfach sympathisch und witzig seid. So wurde oft ein Ritual für mich, wenn ich alles erledigt hatte und am Abend etwas Zeit für mich übrig war, Vatasia zu hören. Es hat mir sehr gut getan, auf der einen Seite die Beschäftigung mit dem einzigen Hobby, das ich eigentlich habe, und andererseits eure Themen. Das Helene Fischer Konzert, die Sache mit den Alten in der Garage, die Radreise nach Rom, Fizis Ausraster und. Vatasia hat mir geholfen, mich abzulenken, mich abzuholen und mich gedanklich mit etwas anderem zu beschäftigen. Natürlich nicht nur Vatasia alleine, aber ihr seid ein wichtiger Baustein für mich gewesen. Und dann heuer das Jupps Wanderurlaub mit dem Hund. Wir haben selbst einiger Zeit einen Hund und machen Wanderurlaube. Eure Planung für Mallorca, eure Erzählung von Mallorca gehört, als ich selbst auf Mallorca zum Radfahren war. Diese Woche Mallorca war ein Geschenk meiner Frau. Es war ihre Art, Danke zu sagen, dass wir ihre schwarze Zeit zusammen bewältigt haben. Ich wollte das schon lange unbedingt machen und bin dann auch mit ihrem Bruder gefahren. Ich habe es geliebt. Ja, und was soll ich sagen? Da sitze ich am Abend bei einem Pilz in der Küche und höre die neueste Vatasia-Folge. Meine Frau, den Namen möchte ich nicht sagen, sitzt auf der Couch und strickt Wintersocken. Zumindest versucht sie es. Es gelingt nur nicht wirklich, weil sie fast am Boden liegt vor Lachen. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der euch unglaublich witzig findet. Und heute ist sie wieder gesund. Das ist das Wichtigste. Lieber Jupp, lieber Fietz, ich freue mich auf weitere Folgen mit Vatasia. Natürlich habe ich auch Klamotten im Vatasia-Look bestellt. Danke und habt einen guten Start ins neue Jahr, Andi. PS, die Rom-Folgen haben mich dazu inspiriert, selbst eine Radreise zu machen. Das steht fürs nächste Jahr auf dem Programm. Sollte mich meine Reise nach Köln bringen, würde es mich freuen, wenn sich vielleicht ein Bier ausgeht. Ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr beeindruckende E-Mail gewesen. Ich bin ehrlich, ich habe sie morgens nach dem Aufstehen gelesen und musste echt eine Träne vergießen. Habe sie dann meiner Frau am Frühstückstisch gezeigt. Und sie war auch am Weinen. Ich finde das unheimlich beeindruckend, auch erstmal mutig, ne, überhaupt so offen zu schreiben. Mhm. Mutig natürlich auch, sich professionelle Hilfe zu besorgen, sich einfach zu informieren. Da ist ja auch schon oft so der erste, also im Freundeskreis bei uns, überall gibt es so Fälle, ne? Ist ja auch gut, dass man davon hört, gut, dass darüber gesprochen wird, gut, dass es behandelt wird. Aber es gibt halt auch schon so Fälle, wo halt einer nicht den Mut hat, wo es halt vielleicht auch anders ausgeht als hier, Gott sei Dank, ein Happy End.
Klar.
Und Andi, also wirklich, wir haben Gänsehaut bekommen bei der Nachricht. Auf jeden Fall. Es ist natürlich auch, fühlt sich das gut an, wenn wir unbewusst einen Teil dazu beigetragen haben, fühlt es sich trotzdem gut an, auch weil da war natürlich nicht unser Vorsatz, wie du mal sagtest, wir haben uns nicht hingesetzt, wir machen jetzt einen Podcast, um jemanden zu helfen. Es ist, glaube ich, ein schöner Nebeneffekt. Aber wo ich auch zu dir gesagt habe, ich auch ein klein bisschen stolz drauf bin, wenn ich sowas höre, dass wir da unseren kleinen Baustein zu beitragen können.
Wenn du mir nicht helfen, ich überlege gerade, ich will nicht meine Aussage zurücknehmen, aber irgendwie hingesetzt und was quatschen und wenn wir Glück haben, gefällt es ja irgendwem, ist der Ansatz des Gefallens. Ja, wir machen es ja schon, weil wir uns ja eher darüber freuen, wenn es einem gefällt. Und wenn es einem in einer schwierigen Phase unser doofes Gelaber einem irgendwie weiterhilft. Ist das ultra geil, ist das cool. Und ja, meinst du, was hältst du davon, als du mir geschrieben hast, du die Mail gesehen? Und ich kann nur sagen, einfach nur krass. Also krass, was wir zwei Deppen Auswirkungen haben, ist ein bisschen hochtrabend, aber was man aus unserem komischen Gelaber ziehen kann, ob man stolz drauf sein kann oder nicht, doch
genau.
ein bisschen, doch, stolz kommt drauf vor. Ich bin die ganze Zeit überlegen, in welchem Film war das mit dem, er meinte gerade irgendwie, inhaltlich, dass wir Sachen sehr einfach erklären.
Banal, ja.
Banal erklären. Und da war doch irgendwo so, was in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie, was sind deine Stärken? Erzähl mal, was sind meine Stärken? Ja, was sind deine Stärken? Naja, also du kannst sehr einfache Dinge einfach erklären.
Was ja auch eine gute Eigenschaft ist, ne?
Nein, aber die Sache war, sehr einfache Dinge einfach erklären. So, Motto sag ich, du bist... Ja. Das musste ich, also fand ich also krass, also erstmal für den Mut, dass man diese Mail zusammenfasst, schreibt und uns schickt. Mein, im Endeffekt, man kennt uns ja nicht, ne? Könnten ja auch, keine Ahnung, was für Assis sein. Hoffentlich sind wir das nicht, zumindest in der Form nicht. Und schön, wie sagst du, schön geil, dass das dass quasi alles wieder gut ist, sozusagen, ne? Oder auf einem guten Weg oder ne? Mhm. Und dass jetzt da beide über, ja, über uns, ja, mit uns lachen. So, also wir lachen nicht über euch, wir lachen mit euch.
Ja.
Das ist cool, das ist eine geile Bestätigung, dass wir doch vielleicht mehr als ein bisschen Quatsch labern, oder?
Ja, du sagst immer, wir labern Quatsch. Natürlich labern wir auch Quatsch, ist aber auch teilweise, haben wir natürlich auch Sachen, die wir erklären oder mal ein bisschen Werkstoffkunde oder ne, ist auch dabei. Klar, es ist auch nicht einfach nur hingesetzt auf Aufnahme
gedrückt. Darf ich nochmal auf meinen neuen Schuh hinweisen?
Es ist Vorbereitung und... Aber am Ende sind es halt auch so Sachen, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber auch die Nachrichten, das Feedback,
ja,
was uns natürlich auch bestärkt, weiterzumachen. Ob es die Apple-Bewertungen sind, ob es
die Mails sind, kleine die Trikots, Nachrichten. Hey Jungs, wie kriege ich die zu Weihnachten? Ich will die einem Kumpel schenken, der kurz vorher Geburtstag hat, der findet euch total geil.
Ja.
Und so, das ist doch auch schon...
Kleine Nachrichten, die kleinen Gesten. Und das hier war halt für mich einfach... ein absoluter Kracher jetzt zum Jahresende. Also wir haben es ja letztes Jahr kurz vor Silvester bekommen. Und ja, Andi, wir hatten ja gesprochen, du hast gesagt, ich kann sie gerne vorlesen. Und Andi, darf ich sagen, und sehr herzliche Grüße an deine Frau.
Auf jeden Fall.
Das freut uns echt riesig. Danke nochmal für deine wirklich lange E-Mail, ist ja auch Zeit, man muss sich erstmal hinsetzen, das alles schreiben und uns schicken, ne? Ein Like ist schnell auf Instagram gemacht, aber sowas ist natürlich schon,
wobei ich habe das auch manchmal imposant. Auch manchmal, dass ich einfach so, ja, in letzter Zeit echt selten, aber früher mal, dass ich es gab immer die berüchtigten Feeds Hassmails. Es war jetzt eher nicht aus so einer Situation raus, sondern erst wenn mir irgendwie arbeitstechnisch so richtig auf den Sack ging, habe ich immer meistens nicht überlegt und dann um mich rumgeschlagen per Mails und irgendwie. Und das habe ich aber dann irgendwann mal umgeändert und habe tatsächlich sehr viel geschrieben und dann Tipp von meinem Papa, nach drüber geschlafen und wenn es am nächsten Tag die Idee immer noch so gut war, oftmals bin ich tatsächlich nicht, dann habe ich die weggeschickt und wenn ich, aber das war so auch so eine Art, ja nicht Selbsttherapie, das hört sich so doof an, aber eine Art Stress, bei mir eine Art Stressbewältigung, wenn man richtig
lernen, was
auf den Sack geht.
Lernen.
Nee, Stressbewältigung.
Ist, ja.
Dann tippe ich das runter, reg mich total auf und am nächsten Morgen denke ich mir, ach komm, drauf geschissen. Was ist es? Und aber hätte ich die an dem Abend weggeschickt, dann hätte das wie Riesenkonsequenzen, bla 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 bla. Und deswegen ist das also, glaube ich auch, so eine Art so, dieses, also ich kann mir gut vorstellen, dass er die geschrieben hat und nicht direkt auf Senden gedrückt, sondern wahrscheinlich auch noch zwei, dreimal drüber gelesen hat, weil es ist ja echt eine sehr, sehr persönliche, private Sache. Sie überlegt hat, ey, kann ich das oder will ich das überhaupt schicken? Oder das sind ja auch, ne? Die erste Idee ist immer geil. So, ey, ach, mache ich jetzt mal direkt. Lass mal einen Podcast. Ja, Sigi, mach mal einen Podcast. So, das dann wirklich zu machen und dann, ne? Das, krass, also wie gesagt. Und also ich bin, jetzt bin ich stolz.
So ein bisschen. Dann darfst du jetzt auch die Folge zu Ende bringen.
Ich hab neue Schuhe.
Weil ich bin ja Gast jetzt bei dir. Stimmt. Und dann das letzte Wort.
Also, ja klar, mach alles. Also ich darf nochmal erwähnen, ich habe neue Schuhe. Ich habe sie die ganze Zeit in der Hand. Meine Frau hasst mich schon, weil sie mussten nämlich um Weihnachten oben auf dem Tisch stehen. Jupp, danke, dass du heute mein Gast hier in den... Heilig kalt ist es hier irgendwie ein bisschen, ne?
Ja.
Irgendwie für den Rücken nicht so gut. Wir machen gleich die Heizung an. Oder gehen hoch. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du das ganze Equipment mitgebracht hast. Hoffe, es hat dir gefallen. Mein Schmatzen war nicht so laut, die Akustik des Raumes ist gut. Hoffe, wir haben eine schöne Folge gezaubert. Wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Stock und Skibruch, oder wie nennt man das? Also, ne, dass alles gut geht, dass du heil wiederkommst, dass der Rücken hält. Und wenn du wiederkommst, bin ich frohen Mutes, dass wir wieder einsteigen ins Radsportgeschäft. Dass ich hab da im Inneren, sehe ich minus 10 Grad, 140er Vorbau und vielleicht nochmal ein Vatasia-Meetup.
Ja, wenn ich jetzt der Fietz wäre, würde ich sagen, dem kann ich mich nur anschließen.
Sag ich das jedes Mal?
Ja. Aber meine letzten Worte
sind Fizi. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder auf dem Rad sehen. Noch beide ein bisschen gehandicapt. Du mit deiner Hüfte, ich mit meinem Hexenschuss. Aber das sind alles Probleme. Die meisten Probleme lassen sich ja Gott sei Dank erledigen.
Ist alles temporär.
Und das letzte Wort ist mir nicht dir, Fizi. Halt dich bitte dran. Und mein letztes Wort wird einfach sein, Andi und deiner Ehefrau, alles Gute, Grüße von uns. Wenn du deinen Radurlaub machst und hier in der Gegend bist, schreib uns an. Wir werden dich bestimmt, wenn es irgendwie machbar ist, paar Meter begleiten, mit dir ein Bier zusammen trinken und was quatschen. In diesem Sinne, Andi, halt die Ohren steif und deine Frau auch. Damit schließe ich heute den Laden und sag Tschüss.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.